Unter der Kirche, genau.
Unter der Kirche.
Mit einem Matratzenraum. Und alle um mich rum haben rumgemacht und ich saß da und wollte Musik machen. Ja. So war das damals.
Das ist kein Campingplatz hier. Wie oft denn noch?
Als Maul, du Scheißfotze!
Sag mal, kann dieser Typ eigentlich einen normalen Satz sagen?
Frank. Contenance.
Tales from the Pod, 2023, die erste Folge, Season 2.
Ei, ei.
Yes. Stefan ist da.
Moin, moin.
Dennis ist da.
Guten Tag.
Ich bin da.
Du bist da.
Und der Dennis stellt jetzt unseren Gast vor.
Ja, wir haben heute einen Gast. Perfekt zum Start unserer zweiten Staffel. Und zwar habe ich hier, oder haben wir hier, den Thorsten Kleine-Hegemann, seines Zeichens für Gitarrist bei End of Days, Surface, einer Punkband, dessen Namen wir nicht mehr irgendwie zusammenkriegen und sonstige. Hi Thorsten.
Hallo, ich grüße euch.
Ja, sehr geil. Kurze Vorgeplänkel. Wir hatten überlegt im Vorfeld, wir wollten die neue Staffel mit einer Platte beginnen, und zwar mit der Hate Anthems von End of Days. Ich habe lange dann irgendwie mit Thorsten hin und her Textnachrichten geschrieben, sonstiges, und irgendwie haben wir dann festgestellt, ey, das wäre eigentlich geiler, wenn der Thorsten zu uns käme, damit wir denn dann auch direkt darüber reden können.
Warum hast du den lange hier hingeprügelt?
Nein, ach Quatsch, nein.
Das hat gar nicht lange gedauert.
Wollte ich gerade sagen, da dauerte einen Abend, da hatte ich ihn soweit. Alles gut. Nein, deswegen. Dazu muss man sagen, wir haben gerade schon mal einmal kurz gequatscht, Thorsten und mich verbindet tatsächlich eine recht lange Historie. Ne? Ich meine, wie lange kennen wir uns, seitdem wir...
Ich würde sagen, gute 30 Jahre sind es.
Ja, locker, ne? Ja. Irgendwie so was roundabout. Wir haben damals zusammen angefangen, haben wir gerade schon gesagt, in der Boy, ne, im Bottrop Boy, für den einen oder anderen Hörer, die das nicht kennen, war früher The Place to Be.
Wahrscheinlich immer noch Place to Be.
Ja, auch David Bowie ist mal da drüber geflogen. Also von daher, bitte, ne, da muss man immer realistisch betrachten.
Wow.
Wow. Ne, deswegen, da gab es damals, oder gibt es glaube ich immer noch, die Paul-Gerhardt-Kirche, und da hatten wir einen Proberaum unter der Kirche, was schon irgendwie ein relativ schlechtes Raum ist.
Neben dem Relikte-Raum oder was?
Ja, ja, so ungefähr. Genau, da war hier die Vorhaut von Jesus in dreifacher Ausführung. Ne? Die haben wir da mit dem... Nein, alles gut. Ja, und da haben wir unseren ersten Proberaum. Ne? Ich weiß gar nicht, wir haben es, glaube ich, kennengelernt im Gitarrenunterricht, kann das sein?
Ich weiß das auch nicht mehr so richtig. Also ich weiß, der Bartosch spielte da irgendwie eine Rolle. Dann war da mal ein Konzert hier in Bottrop.
Bartosch stellte irgendwie immer irgendwie eine Rolle.
Ich glaube,
ne?
Der hat uns damals vorgestellt, wenn ich mich recht erinnere. Und zwar auf einem Konzert im Haus der Jugend. Da haben Hass gespielt damals. Ich meine, Pilz Angels, da war hier wieder so ein Benefits-Konzert, was damals regelmäßig war.
Also auf welchem Haus der Jugend-Konzert haben nicht die Pilz Angels
gespielt? Ja, richtig, sowieso. Ja,
ich überlege gerade.
Also, und auf welchem war der Bartosch nicht anwesend?
aber wir reden tatsächlich, da müsste 92, 93 gewesen sein. Ja. Und da irgendwie wurden wir uns, glaube ich, vorgestellt und haben mit dem Yogi gesprochen und dann irgendwie haben wir uns unterhalten und irgendwie gemerkt, oh, Biohazard fanden wir alle
ja,
gut.
Ja, genau,
und,
genau, geil.
Ja. Und man hat dann relativ schnell gemerkt, dass wir uns gut verstehen, und ich weiß nicht, wie das dann genau kam, aber dann irgendwann kam die Anfrage, ob ich nicht Lust hätte, bei euch auch Gitarre zu spielen, weil ihr hattet ja sogar damals eine Show auch schon irgendwie mal gehabt, da in Duisburg im Parkhaus, ganz früher, ne?
Ja, mit meiner Punkband, genau, richtig. Und die Show war extrem, weiß ich nicht mehr, scheiße, aber egal, ja, stimmt, ja. Genau.
Ja, und so kam das, war alles irgendwie dann, ne?
Ja, ey, Wahnsinn, wie gesagt, wir reden jetzt hier von 30 Jahren locker, ne, also richtig geil, stimmt, und die, ich glaube, die Show...
Hast du langsam gecheckt, dass die 80er nicht mehr 20 Jahre vorbei sind?
Nein, die sind 20 Jahre vorbei, also bitte. Ne, jetzt nimm mir nicht die Illusion, 2023 ist absolut futuristisch, ey, muss ich immer noch sagen. Deswegen, ich glaube, die Show kann dann sein, war das zufälligerweise die Show, wo der Timo Kowalski von der Bühne springen musste und sich einen angebrochen hat, kann
das
sein?
Das kann sein, ja.
Ja, der, oh, der V.
Aber mein Timo wundert mich da jetzt auch nichts.
Nee, deswegen. Der hat ja auch eine Zeit lang, wie hieß doch mal seine Band, in der da...
Pöbel und Gesocks hat
ja, genau. Ja, und das war, ja. Nils guckt gerade...
Kenn ich sogar.
Kennt er so. Ja, ach, guck mal, ist kein Lo-Fi.
Ja.
Ne, also von daher...
Ist kein Lo-Fi.
Ist kein Lo-Fi, ist Hi-Fi. Ne, von daher, nackt. Deswegen. Nein, sehr geil. Genau, dann haben wir dann damals...
Ich muss dem Tony nochmal zwischendurch was zeigen. Da habe ich vorgestern... War ich auf dem Geburtstag beim Robin.
Ja.
Und das hatte der dabei sich hängen. Da muss ich ein Foto von machen. Casa Show. Von wann ist das? 2003. Aber der Flyer sieht aus, als ob der aus den 80ern wäre.
Ja. Und ganz ehrlich, jetzt wo du es mir zeigst, klingelt da wieder was. Und obwohl er bei uns ja zu Hause war, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass wir in der Casa mal gespielt haben, ehrlich gesagt. Also
hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, bis Stefan das gezeigt hat.
Ja,
ich kann mich noch an die Show erinnern. War da ganz kleine Bühne und großer Kevin.
Ja,
ne, irgendwie, da war ja so aus Platzmangel irgendwie auch ein sehr bewegungseingeschränkter arme Kerl.
Das war immer, wenn du da oben reingekommen bist, direkt links um die Ecke, wurde dann ja als Bühne da ein bisschen was präferiert.
So ein kleines Podest war der Bühne, genau. Ist ja übertrieben, glaube ich.
Ja, erinnere mich, ja. Wollte ich gerade sagen, ey, sehr krass.
Aber ich wollte nicht vorgreifen, das war bloß gerade, bevor ich das nachher vergesse, muss ich dir das einfach mal eben.
Aber schon ewig, oder ob ich das Plakat überhaupt jemals gesehen habe, wüsste ich jetzt gar nicht. Also von daher ganz cool, mal wieder zu sehen.
Auf jeden Fall. Nee, sehr geil. Ja, wie gesagt, dann haben wir da eine ganze Zeit lang zusammen Musik gemacht und dann irgendwie haben wir uns aus den Augen verloren, glaube ich, weiß noch. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, dass du mir damals die Machine Head, die Burn My Eyes, da hatten wir noch irgendwie telefoniert. Mhm. Da habe ich dich noch gefragt, hast du gesagt, ey, boah, Machine Head, den musst du unbedingt hören. Mhm. Und ich dich noch gefragt habe, ey, wie singt der Typ denn? Ist das so wie Max Cavalera? Nee, anders und hin und her. Mhm. Und da warst du voll auf Machine Head und ich auch. Und da waren wir doch in Oberhausen im Zelt. Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, klar kann ich.
Ey, das war ja auch eine mega geile Show. Wann war das? Ey, muss auch.
Ich kann ja ziemlich genau sagen, das müsste 94 gewesen sein. Ich habe nämlich jetzt vor kurzem Machine Head ja Ende letzten Jahres gesehen. In Oberhausen habe ich mir die mal wieder angeguckt, weil die letzte Platte fand ich ziemlich geil wieder. Mhm. Und davor war Machine Head für mich so ein bisschen unter ferner Liefen halt.
Ja,
ne?
Ja.
Ich hatte aber Machine Head dann, das müsste 94 gewesen sein, waren die ja als Vorband von Slayer erstmalig in Deutschland. Da habe ich die gesehen in der Studienhalle.
Ja, genau.
Und danach war dann nämlich das im Zelt und kurz darauf haben die dann noch auf dem Dynamo. Und 95 muss es gewesen sein. Anfang 95. Weil im Sommer 95 haben die dann auf dem Dynamo gespielt. Da hatte ich die dann da dritte Mal dann in kurzer Zeit gesehen. Und ich weiß genau, da waren wir zusammen. Und damals, als wir da Musik gemacht haben zusammen, erinnere ich mich, da hatten wir eh so ein paar Alben, die da damals echt im Umlauf waren. Das war hier Chaos ID von Sepultura.
Yep.
Das war damals dann die dritte von Biohazard, die State of the World Address.
Ach genau, das ist die dritte, stimmt.
Das ist
die
dritte,
genau. Genau. Die Urban Discipline war die zweite. Ich vertue mich immer. Für mich ist das gefühlt die erste.
Gut. Ja, und die Machine tatsächlich und auch die Paradise Lost, die Icon. Das waren so irgendwie so auch, ja, ich sag mal, die Top 5 Platten so für mich der Anfang der 90er, die dann irgendwie geballt dann irgendwie so rauskamen. Richtig. Und das verbinde ich auch damals mit uns damals. Und wir waren ja auch zusammen Sepultura, Obituary und so in Düsseldorf. Voodoo Cult und Henry Rollins.
Ja, das war geil. Das war der Hammer. Ja, war ein richtig geiles Konzert. Ein richtig, richtig geiles Konzert. Mit Jens Koopmann. Die Story. Da sind wir, ich weiß nicht, bist du mitgefahren mit Koopmanns Karren? Also ich bin auf jeden Fall mit dem Koopmann gefahren, das weiß ich.
Also wir sind auf jeden Fall, meine ich, alle zusammengefahren. Auch mit dem Yogi noch.
Ja, ja, richtig. Und ich weiß noch, oder vertue ich mich da, auf jeden Fall war ich mal auf einer Show mit Jens Koopmann und der hatte damals diesen alten...
Den alten Golf oder was?
Nein, da waren Zitrönen.
Ach, das...
ohne Unterbodenschutz. Der war total durchgerostet und wir sind dann in Essen Richtung Bottrop gefahren und da konnte man ja durch diese Unterführung durch und die stand komplett unter Wasser. Da sind wir da so.
Meinst du ja die Strecke, wenn er von der 224 da Richtung Alpincenter
in Essen selber.
Ach so,
da ist ja auch Latte, da ist in der Nähe, glaube ich, hier vom, wie heißt das, Bumscenter da. Keine Ahnung, mein Gott, das neu gemacht wurde. Limbecker Platz, Arschloch, keine Ahnung.
Ja, Limbecker
neu. Platz. Neu, ist ja auch schon irgendwie 10 Jahre alt oder 15 oder was. Egal, auf jeden Fall sind wir dann durch so eine Unterführung in so eine Senke rein. Das Wasser stand hoch. Das Wasser kam durch den Unterboden in den Wagen und ich schaute zu meinen Füßen herunter, die klitschnass waren und eine Pommesschale schwamm an meinen Füßen vorbei. Das war Jens Koopmanns Auto. Sehr geil. Falls du das mal hören solltest, Jens, ich vermisse deinen Wagen nicht. Sehr cool. Okay, gut. Ein Sprung. Und dann, wie gesagt, dann haben wir uns dann so ein bisschen aus den Augen verloren. Und du bist dann, glaube ich, bei Surface eingestiegen, ne? Oder
ja,
wie war das?
Bisschen später.
Ja. Ja,
also ich sag mal, ganz kurz dazwischen war dann noch, dann habe ich ja mal kurz bei Oswong auch kurz gespielt.
Hast du da auch kurz gespielt? Ich auch.
Ja. Also ich habe da, der Yogi hatte mich dann, glaube ich, irgendwann mit, der Miguel hieß ja, glaube ich, der
Sänger. Ja, ne? Der Nasenmann.
Ja, keine Ahnung.
Ja, und,
dann gab es ja irgendwie ein so ein Konzert, ich glaube 96 oder so, im Schulte-Wieschen damals noch, was es ja auch mittlerweile nicht mehr gibt.
Ja,
da haben halt irgendwie viele Bands auch von den Kichellnern da irgendwie gespielt. Da habe ich dann einen
Auftritt. Schulte-Wieschen oder Villa Körner halt, ne? Die beiden.
Genau. Aber Schulte-Wieschen war ja auch früher nach dem Proben mittwochs dann oftmals, so damals mit 19, 20 sind wir viel hingefahren. Und irgendwie war damals hat so ein Konzert und da hatte ich bei Oswong gespielt, aber wie gesagt auch nur ganz kurz, ich glaube wenige Monate. Und dann tatsächlich war dann 96 bin ich dann bei Surface eingestiegen im Sommer.
Okay, und wie kam das?
Ja, ich hatte die Surface-Jungs irgendwie kennengelernt. Den Frank kannte ich ja. Der hat ja bei den Schlagzeug gespielt dann schon eine Zeit lang. Und ich hatte die dann kennengelernt und mochte die auch nicht so richtig. Also eigentlich fand ich die ganz cool. Ja, ich kann das nicht erklären.
Schöne Grundvoraussetzung.
Ja, weil, also ich
eigentlich
war natürlich
war sie
auch
scheiße, aber ich wollte Mucke machen.
Genau. Mir ging eigentlich nur Mucke machen.
Genau. Nee, ich war ja kleiner Junge und Straight Edge dann auch irgendwie und in Bottrop so viel gab's da halt nicht. Und dann hast du natürlich Surface, die waren Begriff und kennengelernt, dachte, ah, cool. Und der Frank hat dann schon bei denen gespielt und dann hatten die irgendwie keinen Idioten, der für die Band Fotos gemacht hat. Und da hatte der mich irgendwie im Winter dann davor halt angerufen, gesagt, ja, hier, wir brauchen einen, der Fotos macht, hast du Bock mit nach Essen zu kommen und Fotos zu machen? Im Schnee und so, ja. Habe ich gesagt, okay. Sind wir dann irgendwie da zum Parkhaus gefahren, da konntest du auch oben vom Dach auf die Stahlstraße direkt gucken und ein paar Fotos gemacht. Und ja, und irgendwie haben die mich nur verarscht halt irgendwie. Damals, da war in den 90er, ich weiß nicht, ob ihr die Marke noch kennt, Homeboy. Hauptsache weiter Klamotten, die hatten auch meistens echt beschissene Klamotten. Ich hatte so eine relativ schlichte Jacke noch, aber mit so einem Homeboy-Sticker drauf und immer Heimjunge und ne. Hatte so, so ganz erbärmlich. Und da dachte ich so, boah, was behinderte Idioten halt. Entschuldigung, wenn ich dazu sagen
darf. Mach nichts, okay. Alles gut.
Wird alles nicht rausgeschrieben.
Ja, okay. Nein, und das war jetzt ein bisschen spaßig. Und dann habe ich die kennengelernt und mochte die dann halt auch. Und dann war es so, dass irgendwie in dem Sommer darauf der Gitarrist von denen, der Rufen, irgendwie eine Show nicht spielen konnte. Das war eine Show in Salzgitter mit Despair, damals Vorgängerband von Terror. Und also direkt auch für mich dann natürlich ne, relativ was Großes und haben gefragt, ob ich da Lust und Zeit hätte. Habe ich gemacht. Und das lief dann so gut und wir haben uns so gut verstanden, dass, ich glaube, wie gesagt, mit dem Rufen im Hintergrund hatten die sich da, glaube ich, auch schon so ein bisschen entfernt und dann hatten die mich gefragt und dann war ich seit Sommer 96 dann fest bei Surface dabei.
Krass, also du hast dann auch beide Platten eingespielt?
Ja.
Ja, 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 krass. Genau. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, das müsste auch 97 roundabout gewesen sein, da habt ihr, glaube ich, mal im Haus der Jugend gespielt, ne, mit Surface. Ja. Da war ich auch da, fand ich sehr geil, das hat mich damals... Da war so eher so die Zeit, als ich dann so in den Death Metal reingeschwungen bin tatsächlich, ne, aber ich kann mich an dieses Konzert erinnern und ich kann mich daran erinnern, dass ich sehr vom Sammy beeindruckt war.
Okay.
Weil der als Frontmann, so habe ich das damals zumindest für mich irgendwie so erlebt, ich fand den sehr agil und sehr dynamisch. Mhm. Also der hatte, ja, also im Gegensatz zu anderen Leuten, hatte der keine Scheu auf der Bühne. Ja, ja. Ne? So, das ist ja auch immer, wir reden ja jetzt...
Ja, der war relativ charismatisch, ne?
Absolut,
ja. Ja, weißt du, wir reden ja jetzt ja trotzdem noch von einer, in Anführungsstrichen, lokalen Band, ne, mit Hobbymusikern. Mhm. Und der machte damals auf mich, ne, ein unfassbar professionell...
Der hatte Bühnenpräsenz, ne?
Ja, der hatte absolute Präsenz. Also das hat mich echt beeindruckt, muss ich dazu sagen. Fand ich total gut, ey. Deswegen, ey,
sehr geil. Ich erinnere mich auch noch an eine Show in der Zeche Karl, wo Snapcase gespielt haben, wo er tatsächlich auch da war. Und die, glaube ich, zwei Songs zusammen performt haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil du ja auch sagtest, charismatisch, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ja. Und beim Sami kam hinzu, der hat auch, bevor ich bei Surface eingestiegen bin, also ich weiß nicht, 95 oder so, war der in den USA tatsächlich auch mit Snapcase und Earth Crisis und Refuse unterwegs.
Okay. Ne? Ach, wie cool.
Also das heißt, der war befreundet mit denen, ist, glaube ich, bis heute mit Snapcase auch befreundet. Wir sind ja später auch mit Snapcase auf Tour gegangen mit Surface. Und das heißt, da gab es also eine längere Verbindung. Und ich glaube, auch da hat der Sami, mal abgesehen davon, dass der ein charismatischer, offener Typ war immer, aber sich auch natürlich noch ein bisschen was von mitgenommen halt so. Ne? Und in den 90er, gerade die Hardcore-Bands, die waren halt auch. Ne? Auch Turmoil zum Beispiel fällt mir da in dem noch ein. Also die Live-Shows waren halt echt sehr energiegeladen und sehr cool. Und das konnte der Sami definitiv, ja.
Ja, absolut. Ja, ich, wie gesagt, ich stand, ich glaube, relativ weit links auf Höhe von Boris. Mhm. Ne? Boris, der... War jetzt nicht negativ. Ne, alles gut. Boris, auch mit einem wunderbaren Bewegungsradius. Aber wie gesagt, da, mir ist echt der Sami da so wirklich hängen geblieben.
Ja, ja.
Also der war ultra präsent. Auch im Gegensatz zu den anderen Bands, die dann alle gespielt haben. Ich glaube, Inane haben da, glaube ich, noch gespielt.
Ja.
Mag das sein. Ich glaube, mit Thorsten Matoschak, an der Stelle viele liebe Grüße raus. Da hat er, glaube ich, noch da gesungen. Bei Inane. Ich glaube, nachher...
Schon, er hat ja Schlagzeug gespielt, ne?
Ja, ja, irgendwie so. Und dann ist er, glaube ich, nach Mournful. Ach, das war ja hier alles so eine Suppe irgendwie.
Kriegt das aber auch alles nicht mehr.
Da müssen wir so eine Kichellen-Sondersendung
jetzt. Ja, ich glaube auch, ja, ja.
Bin jetzt alle so tief drin, ehrlich gesagt. Gut,
nee, aber sehr geil. Ja, krass. Habt ihr eigentlich, bevor das erste Album rauskam, irgendwie ein Demo gemacht oder so?
Mit Surface meinst du?
Ja, genau.
Ja, die Jungs waren ja schon, also ich bin ja letztlich nur damit reingeschlittert und da hatten die ja schon einen ordentlichen Namen deutschlandweit. Ja, also mindestens deutschlandweit, sag ich mal. Mhm. Die hatten eine 7-Inch draußen, auf March Through Records, damals aus dem Osten. Da hat der Rufen auch, die hat er mit eingespielt. Ob die jetzt damals ein Demo sogar noch hatten, meine ich auch, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber die Single ging schon ganz gut. Und damals, Mitte der 90er, war das so, dass die Strategy-Szene in Deutschland sich halt schon kannte. Naja, also das heißt, Bands, die aus Stuttgart oder aus dem süddeutschen Raum oder so kamen, die kannten sich aus dem Pott. Dann damals aus dem Pott war Spawn ja auch groß, die als Band bei New Age Records dann aus Amiland dann tatsächlich da auch unterschrieben hatten und was rausgebracht haben. Das heißt also, ich bin dazugekommen und die hatten schon echt einen ordentlichen Namen.
Krass. Ja, wie gesagt, da war genau die Zeit, wo mein Interesse eher so in Richtung Death Metal ging. Deswegen habe ich das tatsächlich nicht so für mich wahrgenommen, weil Straight Edge war für mich tatsächlich kein Thema. Also im Gegenteil, ich habe da...
Völlige Verständnislosigkeit, ne?
Ach du, ja, ich hab gesoffen und gekifft in Geisteskranke. Ja. Also da war für mich kann jeder machen, wie er meint. Also da überhaupt gar keine Frage. Aber so diese ganze Szene drumherum, was mich abgeschreckt hat, also weil ich ja auch immer sehr viel und auch immer gerne auch Hardcore gehört habe. Ich war mal auf ein Earth Crisis Konzert. Ich war irgendwo in Essen, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau.
Die haben auch viel gespielt.
However, auf jeden Fall war ich bei einem Earth Crisis Konzert und irgendein Typ war dann da und der hat, glaube ich, irgendwie ein Bier gesoffen oder so und dann wurde der von den Leuten angepöbelt und da war für mich so ein bisschen so dieses, wo ich dann gedacht habe, ey, weißt du was, ja, jeder so wie er mag, aber anderen so da irgendwie doof kommen, fand ich dann irgendwie nicht so gut. Da habe ich für mich so ein bisschen so mich aus dieser ganzen Drumherum-Szene da so mehr oder weniger entfernt. Ne? Aber was interessant war, wir haben ja damals dann auch, glaube ich, 97, haben wir dann wieder im Proberaum mehr oder weniger geteilt.
Genau,
ne?
Genau.
Ja, Tatsache. Ja, richtig. Ne? Da wart ihr, das war in Wellheim unter der Aula, da habt ihr dann mit Surfers gespielt oder geprobt, ne? Und wir, ich glaube, 5 Räume weiter. Mit meiner damaligen Death Metal Kapelle, sehr geil. Wie seid ihr denn da überhaupt dazu gekommen? Hat der Knüffler den Raum damals besorgt? Weil irgendwie.
Ja. Der wurde doch durch die Casa verwaltet, oder? War das nicht irgendwie, dass die evangelische
Jugend? Ja, der Name fällt mir jetzt gerade auch nicht ein von dem Typ, der das gemacht hatte. Der hat glaube ich, auch
Trippe.
Genau.
Herr Trippe, der ist verstorben.
Genau, schon vor längerer Zeit.
Ja,
ne?
Genau.
Ja, darüber lief das, glaube ich. Und das war aber auch schon so, dass ich in den Raum mit reingekommen bin. Also, wie die jetzt da rangekommen sind, die waren auch schon drin, als ich dazu gestoßen bin. Ne? Und da haben wir dann auch echt noch ein paar Jahre geprobt.
Da haben wir damals ja noch mit End of Days geprobt.
Richtig.
Ne?
Richtig.
Krass, also da war ja wirklich lange.
Der Raum war ja auch mega.
Absolut.
Ja, allgemein, die Räume da unten waren total okay.
Die waren echt schön, ja.
Ja, da waren ja auch, ich glaube nachher, als das eine oder andere Hochwasser kam, ne, als es richtig geregnet hat, da waren, glaube ich, auch dann so einige Probleme, worauf dann, ich weiß nicht genau, irgendwie die Verwaltung die Dinge diverse da in Lauf gebracht hat und am Ende des Tages wurden, glaube ich, so ziemlich alle Bands gekündigt. Also ich glaube, wir damals mit End of Days auch. Und
Auch da war noch irgendwie so eine türkische Folklore-Band ja auch so
schräg gegenüber,
aber die waren auch echt nett, die Jungs.
Jo.
Ich glaube, das war damals einmal, die haben dann gesagt, jetzt einmal die ganzen Alten raus. Und ich weiß nicht, ob die dann Jüngeren nochmal eine Chance geben wollten oder was dann letztlich passiert ist mit den Räumen, hab ich dann nicht mehr nachverfolgt.
Ja, das stimmt. Nee, krass. Aber nochmal zurück zu Surface. Ne? Wie gesagt, die Jungs, die hatten schon, sag ich mal, einen Ruf. Ne? Du bist dann da reingekommen und so weiter. Und konntest du dich denn direkt so am Anfang auch so bei denen etablieren, so soundtechnisch? Also konntest du dann deine Ideen damit reinbringen? War das dann so ein einfaches oder, weil ich meine, du bist ja dann im Grunde genommen ja in Gesetzesstrukturen hier schon reingekommen.
Aber lass mich mal kurz rein. Was sind denn so gesehen deine musikalischen Wurzeln überhaupt gewesen? Was war so dein Sound, wo du
Metallica. Bock drauf
hast? Ja, also ganz klar. Ne? Ich sag mal, früher mit 9 oder 10 erst mal dann Ärzte, Toten Hosen gehört. Ne?
Ja,
und dann
Klassiker.
Erst mal, genau. Und dann halt wirklich so die absolut erste große Liebe waren Metallica.
Ja.
Ne? Also Zimmer zutapeziert, lange Haare, dann wie Jason Newsted, Seiten rasiert dann irgendwann auch.
Ja, stimmt,
so, ne?
Das ist auch geil.
Ja, eine Zeit lang. Also Metallica und natürlich dann Slayer, Testament, alles, was man so früher in Bottrop in der Plattenküche gekriegt hat. Das war so ein Plattenladen und da habe ich dann wirklich, weil ich hatte auch aus meinem Umfeld keine Metaller irgendwie, ne, die mir da was hätten sagen können, habe ich halt Platten ausgesucht nach Cover. Waren noch ein paar gute, waren nicht
halt
so
macht,
gute Sachen.
Ne?
Genau.
Geil, ja. Wobei, wie gesagt, wir wissen ja, 80er Thrash Metal, die schlimmsten Covers sind die besten Platten. Ne?
Ja, richtig.
Also wo ich zum Beispiel damals, hatte die auch schon eine Sendung, mega drauf abgegangen bin, war von Sodom, die Obsessed by Cruelty, die habe ich nach Cover gekauft damals.
Ja.
Zum Beispiel. Ne? Nein, aber das war also, sag ich mal, Metallica, Slayer, dann nachher auch so Megadeth, dann auf jeden Fall Sepultura, die Älteren und dann auch mit der Chaos AD. Dann aber auch so ein Hardcore-Einschlag. Also Sick of It All natürlich echt gern gehabt. Biohazard fand ich
mir
mega.
Damals auch gezeigt, Sick of It All. Du hattest mir irgendwann mal, boah, das weiß ich noch, in deinem Zimmer, das Live-Album von Sick of It All. Hast
ja,
du,
ich
hast
weiß.
Du mir damals, ja, ja. Ey, wunderbar, sehr geil, sehr geil.
Deswegen, Markus wird jetzt zu Hause schreien und sagen, das ist doch
die und die Platte. Ja, ist gut. Bitte Kommentare bei Facebook abgeben oder sonst wo. Irgendwie sowas. Ja, sehr geil. Wie gesagt, aber du bist so Metal sozialisiert worden, immer mit einem Hardcore-Einschlag. Wie gesagt, wir haben das ja damals ja so, so parallel irgendwie auch miterlebt. Also ich kann mich daran erinnern, wie du dir damals die Kirk Hammett Signature-Gitarre-Nachbau gekauft hast.
Genau.
Ja, das war ja auch so ein ganz großes Ding. Da war ich auch ein bisschen neidisch drauf, muss ich ganz
sagen. Das war aber, die habe ich vom...
Diese Explorer, die da gespielt hat?
Oder? Nee, leider nicht. Das war noch, also muss ich kurz, wenn ich darf, kurz
einmal ausholen.
Ein Kumpel von mir und ich, wir haben uns damals zusammen, gab es ja noch... Roadrunner hieß das damals noch. Das war nachher ja, ich glaube, war das dann Thomann? Dieser Versand, wo du auch so Pakete gekriegt hast, Gitarre und Verstärker zusammen.
Ja, Roadrunner hieß
es. Genau, da habe ich mir halt ganz früher dann von Ibanez so eine EX, so eine Explorer bestellt mit dem Verstärker. Die war dann nicht lieferbar, dann habe ich so eine Randy Rhodes gekriegt von Ibanez. Und ein Kumpel von mir, der hat irgendwie so ein Paket gekauft mit eben dieser Kirk Hammett-Kopie. Das lief damals unter Grassroots. Also da gab es ESP Limited noch nicht,
richtig, genau.
Sondern das hieß dann Grassroots, war dann auch irgendwie in Korea gefertigt, aber waren ganz anständige Gitarren.
Die waren gute.
Und genau, die habe ich dann irgendwann von dem Kumpel dann abgekauft, weil die echt ganz gut
von
war.
Von Milo?
Genau.
Ha!
Vom Daniel. Genau.
Ha! Genau. Siehste, guck mal, jetzt geht da die Gehirn funktioniert doch
noch. Das richtig zu tun heute.
Für mich ist das hier gerade absolut der Trip in die Vergangenheit. Sehr geil. Ja. Richtig schön. Richtig schön. Ja, krass.
Aber dass Daniel Milo mal Klampfe gespielt hat, wusste ich gar nicht.
Ja, aber der hatte damals unsere Metallica-Phase, hatte der Daniel auch längere Haare und auch Metallica-Shirts und so. Das hat bei dem aber die ganze Metal-Phase nicht ganz so lange angedauert und der hat, glaube ich, auch nie irgendwie, was heißt, glaube ich, der hat nie mit Band oder sowas zu tun gehabt und ist nachher dann, ich glaube, irgendwann auf dem End of Days-Konzert teilweise auch mal und er dann so Depeche Mode so in die so eine Richtung dann gegangen.
Also. Ja, sehr geil. Gut, lass uns nochmal einmal den Sprung zurück zur Surface. Wie gesagt, du warst halt der Rookie, der Newbie oder wie sagt man da an der Stelle heute, keine Ahnung, ne, und bist dann da rein. Und
der Lückenfüller.
Der Lückenfüller, ne, die Nachfolge von Rufen, der ja, glaube ich, auch, was hat der Rufen eigentlich danach noch alles gemacht, ey? Der hat ja auch
super viel.
Ja, ja.
Einiges.
Super viel, ja. Naja, so ich.
Also damals hat er, glaube ich, zum Beispiel mit dem Peter vom Turok bei, die hieß nicht Marauder, sondern Marauder, oder ich weiß nicht genau, wie sie sich aussprachen haben.
Mit A, A, ne?
Geschrieben.
Genau, genau, richtig.
Da
genau.
hat der Rufen noch irgendwie gespielt. Und dann hat der, glaube ich, zwischendurch auch irgendwie so ein paar Rocksachen irgendwie auch gemacht. Naja, aber wie gesagt, ich auch damals, wenn ich mit dem Rufen gequatscht hatte, super nett, aber wir hatten jetzt nicht viel miteinander zu tun, kann ich jetzt
auch so sagen. Da hast du auch noch so ein Projekt, da haben die, glaube ich, irgendwie auch einen Vorbandplatz in Zechikal gehabt, da haben die so Boys That's Fire Mucke gemacht. Hießen die sogar Rookie of the Year oder so? Das war auch so ein Projekt.
Ahnung.
Ich weiß es nicht mehr.
Keine Ahnung,
also,
weiß ich nicht.
Ja. Umtriebig auf jeden Fall.
Mhm. Ja, definitiv. Ich meine, gut, aber da hast du ja im Grunde genommen ein relativ, in Anführungsstrichen, großes Erbe quasi angetreten. Ne? Weil der Ruven ja auch, denke ich mal, sehr aktiv war beim Songwriting und so. Und wie hat sich das für dich dann damals gestaltet? Deine Ideen, die du damit reingebracht hast, wurden die dann sofort gut angenommen? Oder wie kann man sich da so Surface damals? Weil man muss ja auch bedenken, alle, wir wart ja auch recht jung. Ne? Und das ist ja immer schwierig, dann in so einem Alter irgendwie so eine homogene Truppe, in Anführungsstrichen, hinzukriegen. Ne? Und,
vor allem auch nicht ansatzweise so metallisch wie das, was du eigentlich gehört hast.
Richtig, ne? Ja, deswegen.
Eigentlich also das war meine Mucke Surface. Ja. Also ich habe die zwar auch ein paar Mal live gesehen, genauso auch wie Inane oder so, aber das war halt nie das, was ich gehört habe.
Ja,
Also eigentlich will Dennis, glaube ich, durch die Blumen sagen, wie kann man denn mit Boris arbeiten?
Ach Quatsch. Das ist überhaupt gar kein Problem. Weiß ich nicht.
Spaß. Nein, Boris, den grüße ich an der Stelle auch gerne nochmal.
Ja, wollte ich gerade sagen, liebe Grüße.
Auch viel zusammen erlebt und kennt man sich lange und Nein, also um die Frage zu beantworten, ich weiß es gar nicht mehr so richtig hundertprozentig. Ich weiß, als ich damals dazu kam, der Boris hatte, glaube ich, schon den Großteil für die Platte To Millennium and Beyond geschrieben.
Ah, okay.
Also das heißt, da habe ich auch nichts mit zu tun, irgendwie songtechnisch. Die habe ich wirklich nur eingespielt. Weil auch die Sachen, die der da gemacht hat, so, das wären Riffs, die also jeder hat ja so ein bisschen so sein Ding. Deswegen hatte ich ja auch vorhin schon mal gesagt, ich glaube, wenn du einen Riff machst, das höre ich relativ gut und schnell raus, dass das von dir ist. Genauso von Boris, weil ich mit dem lange Musik gemacht habe. Und so Riffs hätte ich halt auch nicht machen können, weil das auch nicht wirklich mein Ding war von der Musik her. Mir hat Spaß gemacht zu spielen, aber ich hatte da keinerlei Anteil. Das heißt, ich bin reingekommen, die meisten Sachen standen schon. Von der 7-Inch, das war das Live-Material, was auch da war. Mhm. Und da hatte man dann erstmal genug. Und dann für die zweite Platte hat sich das dann deutlich geändert.
Ah, okay.
Und muss sagen, da waren aber die Jungs, so wie ich mich jetzt auch erinnere, anders als ich oftmals auch zu meiner Bandzeit, sehr offen wirklich für meine Teile, die ich reingebracht habe. Ne? Also ich habe definitiv andere Sachen reingebracht, die jetzt vielleicht vorher nicht so drin hatten. War ja mit Frank nicht nur sehr gut befreundet, sondern auch musikalisch schon echt gut auf einer Linie. Mhm. Das heißt, viele Sachen, die ich gemacht habe, fand er dann auch sofort ganz gut und die anderen dann auch. Und dann mit Boris Sachen halt noch gemischt, dass die zweite Platte dann, ich weiß es nicht mehr genau von den Anteilen, aber ich denke, war ein ganz gutes Mischmasch.
Aber das erklärt das dann auch, ne? Weil ich habe beide Platten mal gehört, ist gar nicht so lange her, hintereinander. Und da habe ich gedacht so, also man hört da schon einen Unterschied von der ersten zur zweiten. So, dann erklärt sich das jetzt auch. Also ja, hätte ich für mich auch irgendwie getippt, dass das zu dem Zeitpunkt so war, dass du dann halt, sag ich mal, dann Output eher zur zweiten Platte dann da reingeknallt hast. Dass, ne?
Das Songwriting halt breiter geworden ist.
Ja,
halt,
ne? Ja, genau. Auf jeden Fall. Ja. Und du merkst halt einfach, also so, dass, wie gesagt, so klar, der Output halt eben breiter wurde, ne? Aber auch irgendwie klang die zweite in meinen Ohren auch reifer. Ne? Ohne dass das jetzt irgendwie negativ für die erste. Nein, also gar nicht.
Naja,
also mir haben beide Platten gefallen.
Überleg mal, wie alt ihr wart damals.
Scheiße, Alter. Also, das ist der Wahnsinn. Ja.
Und man muss natürlich auch echt noch sagen, für mich ganz wichtige Alben, die damals rausgekommen sind, auch noch dann vor dem Songwriting-Prozess zur zweiten Platte, waren halt so die erste All Out War zum Beispiel. War dann die erste Hatebreed, die EP, ne? Die einen in den 90ern absolut umgehauen haben, weil die erstmal richtig gut und richtig geil waren. Und oder Kickback auch, ne? Die zweite, die Forever War. Das waren halt einfach Sachen, da konntest du dich auch nicht entziehen und die sind irgendwie auch nochmal bei allen dazugekommen. Und schon alleine deswegen hat die zweite Platte, hört sich anders an als die erste. Wie gesagt, wie mein Anteil da jetzt ist, sei mal dahingestellt. Aber da ist halt echt einfach musikalisch auch viel passiert bei allen.
Ja, krass. Wie waren denn die Aufnahmen damals zur ersten Scheibe? Kannst du dich noch dran erinnern? Ja. Weißt du, wo die war?
Ja, ja,
also,
klar.
Das würde mich mal interessieren.
Natürlich. Also Holy Moses wird ja der eine oder andere noch kennen.
Ja, klar.
Ne? Und,
Sabrina Klaassen.
Genau, genau. Und beim Anni Klaassen, bei dem alten Gitarristen und Ex-Ehemann von der Sabrina, haben wir damals aufgenommen. Der hat ja ein Studio dann gehabt.
Ja.
In Hessen.
In der Nähe von Kassel.
Genau, ja. Genau. Der Name des Studios fällt mir jetzt ehrlich gesagt
nicht Studio One.
Studio One, richtig, ja. Korrekt, richtig.
Da haben wir dann nachher mit Clubbing Time auch aufgenommen.
Ja, ja, perfekt. Ja, ja. Da weißt du da mehr als ich jetzt noch drüber wahrscheinlich. Ja, sehr gut.
Aber zumindest ist das nicht ganz so lange her.
Ja, ja. Richtig, richtig. Ach, krass, cool. Und das war halt schön, weil auch für mich, wie du ja vorhin schon ein paar Mal sagtest, ne, junge Kerle und dann irgendwie zusammen im Studio, dann auch dann natürlich gepennt und das war mal so richtig wie so Jugendherberge, aber so für Musiker irgendwie, ne? Ja,
cool.
Ja, und das gestaltete sich gut. Also wir waren gut vorbereitet. Boris ist ja auch echt ein guter Gitarrist. Die anderen Jungs wussten auch alle, was zu machen. Und wir waren dann ganz unkompliziert dann auch dadurch. Und mit dem Anni Klaassen war halt auch ganz lustig. Ne? Also ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber zwei Sachen, die bei dem wichtig waren, der hat halt gegebenenfalls schon ganz gerne mal was geraucht.
Ja.
Und sonntags war halt dann immer wirklich 18.40 Uhr Pause, weil da Lindenstraße kam. Ja, ja, kein Witz. Ne?
Also,
weil
wirklich so. Man muss Prioritäten. Wo ich gerade sagen, man muss im Leben Prioritäten haben.
Ja, aber ein so durchweg geil. Entspannter Typ einfach.
Ja, gut. Ne?
Ja, und ja, aber der hat auch damals erzählt, als wir da waren, Tankard haben wir auch viel bei dem aufgenommen.
Tankard Rikers damals.
Und Tankard, der eine Gitarrist von denen, der scheint wohl ein sehr Sensibelchen zu sein. Und der ist wohl im Studio dann häufig mit Produzenten aneinander geraten und hatte Probleme.
Okay.
Und der hat sich halt bei dem einfach so wohl gefühlt, dass er da halt auch einfach seinen Scheiß machen konnte. Und nicht irgendwie so... Weiß mal, wenn man dann so eine Stresssituation gerät, dass auf einmal nichts mehr funktioniert oder weil du dich halt so unter Druck gesetzt
fühlst. Und hast einen, der dich wieder so reinholt, so, ne?
Ja, ja, und der, also natürlich wird das Rauchen seinen Beitrag dazu leisten.
Aber du hast schon recht.
Aber der war auch insgesamt einfach total entspannt.
Ja.
Also wirklich ein ganz ruhiger Typ, sehr besonnen, hat er auch nicht irgendwie groß... Der hat halt mit dir gesessen und hat auf eine sehr charmante Art dir auch mal zu verstehen gegeben, das spielst du jetzt nochmal ein, das war nicht ganz so gut.
Genau. Boah, scheiße, mach doch nochmal.
Ohne dass du das Gefühl hattest, boah, scheiße, da läuft hier gar nichts und ist kacke. Also der hat irgendwie die ganz Ruhe weggehabt, dich da echt gut durchzuführen, fand ich.
Das war ja auch, ne? Das war für uns alle, glaube ich, das erste Mal, dass wir groß im Studio waren und dann halt direkt beim Profi, der einmal in einer große Band in Anführungsstrichen, natürlich, aber schon, ne?
Absolut.
Also da schon.
International auch bekannt. Also Holy Moses, ich glaube, die haben auch die eine oder andere Amitur damals, glaube ich, in den 80ern auch geschoben.
Ja.
Also von daher, die waren echt nicht klein.
Also der wusste, was er tut und das Studio war top eingerichtet. Es war halt deswegen am Anfang, man ist da reingekommen, war schon ein bisschen eingeschüchtert, weil man dachte so, jetzt auf einmal als kleiner Idiot hier aus Bottrop, der ein bisschen Gitarre spielt,
ja,
ein bisschen in so einem Profi-Studio. Aber wie Stefan schon sagte, der hat es echt verstanden, hat direkt runterzufahren und runterzukochen und war mega angenehm.
Ja, krass.
War das denn auch da unten links, dieser Raum mit der Theke, dieser langgezogene Raum, wo hinten das Badezimmer war?
Ja, genau.
Die war nur mit so einer komischen Tür.
Mit so einem komischen Falt.
falls genau. du da irgendwie war.
Genau.
Aber jetzt gerade fangen Filme im Kopf an. Da haben wir auch telefoniert, als wir da aufgenommen haben.
Ja.
Als ihr da gerade auf Tour wart.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Aber
nee, jetzt nicht im Einzelnen, ehrlich gesagt.
Ja, da war also irgendwie so eine Situation zu Hause, weswegen ich dich mal anrufen musste.
Ah, okay.
Aber
sollen wir gleich, wenn die Mikros aus sind, vielleicht nochmal besprechen. Ja. Ja,
auf jeden Fall, geil. Andy Klassen, erstes Album. Wie war denn damals der Impact vom ersten Album? Hat euch das stark nach vorne geschossen oder wie waren die Resonanzen damals bei Surface, erstes Album?
Ja, schon. Also das war ja, wir haben ja die Platte auch rausgemacht damals bei über Cortex und die hatten ja MAD, lief ja über richtig. Die alles, ne, genau, über die gegen Platte dann ja. Entsprechend hatten wir natürlich auch echt gute Promotion, haben viele Konzerte auch von MAD halt bekommen. Wir hatten dann, lass mal überlegen, die Snapcast-Tour, von der ich vorhin schon mal gesprochen hatte, die hat im Sommer 97, meine ich, wenn ich mich nicht vertue, stattgefunden. Da wurden wir halt auch über MAD, war natürlich auch groß. Snapcase waren damals total angesagt.
Ey, ich glaube, das war, glaube ich, gerade, wo die Progression, glaube ich, rauskam.
Genau,
ich,
richtig. Genau, ja. Mit der ich nämlich dann leider schon nicht mehr so viel anfangen konnte.
Okay. Ja, ja.
Ich fand die Looking Glass Self davor, fand ich ziemlich cool.
Und ja. Die Steps war dir schon zu dudelig, dann wahrscheinlich schon ein bisschen dann.
Genau,
ne?
Ja. Genau. Das ja. war nicht mehr so meins. Aber wie gesagt, mit denen zusammen, wir waren noch im Nightliner, haben wir uns geteilt. Sammy kannte die, von daher war das echt ganz cool. Also hat uns auf jeden Fall nach vorne gebracht.
Ja, cool. Ne, das war auch, glaube ich, die richtige Mucke zur richtigen Zeit. Ne? Ich fand
von uns meinst du jetzt oder von
Surface? Ja, das hat einfach gepasst, Surface in der Zeit.
Ich kann dir das nicht so sagen. Also wie gesagt, ich war dann also, super glücklich und stolz, da auch zu spielen.
Das Empfinden hatte ich von außen, ja. Weißt du, weil dann hast du unheimlich viele Shows gehabt, yeah. wo die hier halt mit ihren X'en auf den Händen rumgemalt auf den Shows rumgelaufen sind. Mhm. Das kam da alles gerade so hoch.
Ich wollte gerade sagen, so ab 96,
97. Earth Crisis, sonst ja. was da irgendwie ja. auch in der Phase gehabt. Und da war so viel in die Richtung und ich glaube, das war einfach genau das Richtige zur richtigen Zeit.
So. Also, ja. Also, wie gesagt, du sagst gerade, kannst du von außen vielleicht noch so ein bisschen besser beurteilen. Ich hatte schon das Gefühl, dass es damals gut lief für uns. Ich persönlich habe mich immer so ein bisschen zwischen den Stühlen gefühlt. Also ich war auch einer zu der Zeit damals, ich habe mir auch wirklich die dicksten X auf die Hände gemalt, fand Stretch auch geil und wirklich nach wie vor. Also war eine super Zeit. Aber ich hatte halt auch damals schon, eine Geschichte werde ich auch nicht vergessen, wir waren damals beim Klasen im Studio und sind vom Studio aus zu so einem Tierrechtsfestival nach Speyer gefahren. Da hatten wir irgendwie auch 2-3 Mal gespielt. Und ich mochte halt damals auch, wie gesagt, Metal natürlich und auch so Madball. Also auch diese ganze New York Hardcore-Schiene war mir halt musikalisch auch noch ein bisschen näher als vieles von dem ganzen Oldschool-Punk-Zeugs da von früher. Und war da immer so ein bisschen zwischen den Welten. Und wurde damals auf dem Speyer-Festival, ist halt wirklich einer zu mir gekommen und meinte so, ja, hier mit dem Madball-Shirt, das meinst du doch nicht ernst, das ist doch hier ironisch gemeint. Ne? Also ja. Deswegen, weil du gerade sagtest, ne, von wegen, das passte so gut in der Zeit. Ich kann es nicht so richtig sagen. Also ich glaube, ja, es gab einige Leute, die die Sachen gut fanden. Mhm. Aber es gab auch Leute, die, ja, ich sag mal, vielleicht wirklich mehr so diese New York-Schiene dann auch gut fand, auch gerade als Hatebeat dann auch kam und so. Ne?
Aber war das auch, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, war das auch mit so einem Grund für dich, dann sowas wie End of Days zu machen?
Auf jeden Fall.
Metallischer zu werden?
Ja.
Ja, aber wie gesagt, aber wir reden ja von einem Zeitraum, wenn man jetzt so guckt. Erste Surface, zweite Surface-Platte und dann der Sprung zu End of Days. End of Days Gründung war ja 99. Ne?
Richtig.
Also von daher, wir reden ja von einen relativ kurzen Zeitraum, in dem wirklich eine ganze Menge passiert ist. Also.
Ja Wahnsinn. Gut, aber in dem Alter, weißt du, sind das Äonen, ne?
Ja, ja.
Also es sind vielleicht genau. 3 Jahre oder 4 Jahre.
Ja, genau.
Aber ich sag mal so, wie alt warst du, als du angefangen hast bei Surface?
Das war 96, 19 war ich da.
Ja, ne? Also ja, überleg mal. Also was du so zwischen 18 und 22 machst, das sind halt, da geht die Zeit nicht schnell vorbei.
Ja, ja, aber ich, wie gesagt, wir reden hier von 96 bis 99. Ja, ne? Also ja. Das ist schon Wahnsinn.
Ja.
Okay, dann habt ihr dann die Tour gemacht mit Snapcase? War die denn erfolgreich für euch?
Also ich habe sie jetzt nicht als besonders erfolgreich im Kopf, ehrlich gesagt.
Okay. Weil die, ja, also ich frage mal, was versteht man unter erfolgreich? Ja, ja. Das ist mal relativ schwierig.
Also nee, das war eher so verhaltener, glaube ich. Aber ich weiß es auch nicht. Also kann, wenn du den Boris fragst,
ja.
Vielleicht hat er da mehr Erinnerung dran. Ich wüsste jetzt nicht mehr so. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie, dass ich so sage, ja, da war die und die Show, die war super und da ging irgendwie die Post ab oder so. Gab es zwischendurch mal, aber nee. Also dass ich jetzt sagen würde, wir haben da abgeräumt oder so, okay. Wüsste ich jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt.
Okay, ja, geil. So, und dann habt ihr die Touren gemacht, ihr wart, sag ich jetzt mal, gut unterwegs und alles und habt dann gesagt, okay, gut, alles klar, ab nach Hause und jetzt Songwriting, zweites Album, weil du auch gesagt hast, schon mehr involviert, auch vom Songwriting her. Wie ging das denn dann nach dem zweiten, beziehungsweise zweite Album? Wo habt ihr das denn aufgenommen? War das auch wieder beim Klassen,
ja.
Oder?
Ah, okay. Auch wieder.
Ja, ja, ist ja auch von
beide darauf genommen.
Ja. Ja, das hatte ich jetzt überhaupt nicht mehr auf Scheibe, ganz ehrlich. Ey. Wann, wo, wie, welche Platte. Und nach der zweiten Scheibe ging das denn dann im Grunde genommen so nahtlos weiter mit MAD und so weiter, dass dann die Booking-Geschichten so, wie du gesagt hast, auch so vernünftig liefen? Mhm. Oder hatte dir damals dann irgendwie einen Wechsel gehabt?
Also ich muss da mal ein bisschen ausholen vielleicht auch und vielleicht auch so die ein oder andere private Sache einstreuen. Es war halt so, dass wir die zweite Platte damals aufgenommen haben und dann soweit alles fertig hatten. Und dann war es bei mir, wir waren 98 auch noch auf so einer Weihnachtstour. MAD hatte immer traditionell so eine Weihnachtstour. Das waren wir mit Disrespect, Deviate, Backfire und so unterwegs. Alles cool. Ja, und dann, als das dann mit der zweiten Platte bei Surface halt war, ist mein Vater auch schwer krank geworden, ist dann letztlich dann auch verstorben. Aber letztlich, was ich damit nur sagen wollte, also privat ist da einiges passiert. Frank und ich waren halt, wie ich vorhin schon sagte, bei Surface ja auch die, die so von der Idee her und von der Musik auch gerne immer so ein bisschen metallischer geworden sind. Also ich weiß zum Beispiel, bei Soundchecks oder so habe ich damals zu der Zeit immer hier von Death, vom Human-Album irgendwelche Sachen
gezockt. Ah, geil.
Die halt schon natürlich mit Surface, mit der Musik nicht viel zu tun hatten, ja. So, ne? Jetzt nicht, dass ich Death machen wollte oder so, aber da daran siehst du schon, dass so die Musik ein bisschen unterschiedlich war, das, was ich da gemacht habe und das, was ich vielleicht gerne gemacht hätte. Mhm. War beim Frank ähnlich. Surface hat sich natürlich anders entwickelt. Ich sag mal, Sammy, wenn ihr den auch von damals noch kennt,
ja.
Der ist ja dann schon auch so von seinem Auftreten eher so wirklich in so eine Rock- und Rock'n'Roll-Richtung gegangen halt so, ne? Und fand da Sachen gut. Hatte dann damals ja auch Devil in Disguise noch in eine Band gegründet, ja. Ne? So ein Punkrock-Ding, auch mit dem Sven zusammen, mit so einem Bassisten. Boris war ja auch damals mit Copykill auch schon so ein bisschen unterwegs. Das heißt, wir mussten ja schon gucken zu fünf, dass man alle Geschmäcker und so unter einen Hut kriegt. Mhm. Und da war das, aber auch das jetzt wieder sehr subjektiv aus meiner Sicht. Die anderen würde dir vielleicht anders erzählen. War bei mir halt so, dass ich dann irgendwie nach der zweiten Platte so mit Surface für mich so ein bisschen abgeschlossen hatte. Mhm. Und dem Frank ging es halt auch so. Und wie gesagt, der auch mit meinem bester Freund über viele Jahre oder Jahrzehnte sogar. Dann haben wir gesagt, okay, dann irgendwie passt das nicht mehr so richtig.
Das ist ja irgendwo ein natürlicher Prozess. Da muss man ja auch so sehen. Also ich kenne das ja auch von mir oder kennt wahrscheinlich hier jeder, irgendwie da am Tisch sitzt.
Ja, einfach so.
Nee, gerade in dem Alter, du veränderst dich, du veränderst deine musikalischen Vorlieben, du wirst vielleicht auch technisch einfach besser. Mhm. Nee, gerade halt so dieses viele Konzerte spielen, man merkt, man wird besser am Instrument, die Einflüsse werden anders und so weiter und so fort. Ey, alles geil.
Richtig.
Deswegen, also finde ich solche Sachen da zu sagen, dass man sich dann eine andere Richtung einfach entwickelt hat, ist ja auch wahrscheinlich echt natürlich. Also ich meine, muss man auch mal ehrlich sein, die wenigsten Bands, die in dem Alter angefangen haben, also wenn man so sieht, Metallica oder was, die waren glaube ich auch irgendwie 17, 18, als sie angefangen haben, die haben es durchgezogen. Aber da sind ja wirklich die wenigsten Bands. Also ich kenne jetzt aus meinem Umfeld oder aus unserem, ich wüsste jetzt keine Band.
Nein, aber die haben alle immer Musik gemacht. Nur, dass sie sich halt irgendwie von den Bands her verändert haben, da mal was anderes gemacht haben.
Ja, klar.
Und ich finde das absolut legitim.
Ja, wollte ich gerade sagen, total.
Das Einzige, was immer noch so ein bisschen, obwohl das jetzt so viele Jahre her ist, auch die Berliner damals. Ne? Jeder, der mit Musik zu tun hat, weiß, ein Album wirklich dann auf die Straße bringen, das kostet Geld, das kostet Mühe und so.
Ja.
Und ich glaube, bei den Berlinern ist damals auch aufgrund dieser Entscheidung dann echt auch einiges im Keller liegen geblieben an Surface-CDs. Eben weil wir die nicht mehr promotet haben, weil wir uns dann irgendwann aufgelöst hatten. Ne? Deswegen, für die hat mir das immer noch leid getan. Wir hatten denen das erklärt und das sind so coole Jungs, die auch mit so vielen Bands und so zusammengearbeitet haben. Die wissen auch, dass sowas passieren kann. Aber nichtsdestotrotz war das halt so die einzige negative Geschichte da so bei. Ne?
Ja gut, aber irgendeiner hat immer ein Problem damit.
Wahrscheinlich.
Ja, also, und du kannst es nicht allen recht machen.
Und die hat... Entschuldigung. Und die fast ertrunken an meinem Mineralwasser. Und die hatten nicht mein Problem mit. Also um das nochmal ganz deutlich zu sagen. Das ist eher so mein Ding, dass ich sage, weil die haben damals wirklich super viel da reingesteckt und die sind ja auch nicht groß und haben auch echt sich den Arsch abgearbeitet seit den 80ern, um da zu stehen, wo sie auch heute sind. Und das war Mitte der 90er, da waren die jetzt auch noch nicht so super lange dabei. Und da tat einem dann einfach nur leid, ne? Dass das leider so gelaufen ist. Aber von denen gab es nie ein böses Wort oder so, um das nochmal ganz deutlich zu sagen.
Ja. Ne? Grundsätzlich, wie ist das Verhältnis zu den alten Surface-Membern? Verstehst du dich noch mit denen? Hast du noch Kontakt mit denen? Oder ist das, nachdem ihr da auseinander wart, also Frank weiß ich ja, dass ihr ja immer noch... euch regelmäßig regelmäßig beim Bier trinken euch anscheißt gegenseitig.
Ja, wenn du Frank anrufst und der Frank ans Telefon geht und sagt, jo, hi.
Dann kommt der Hass durchs Telefon.
Ja. Genau. Also man muss ja dazu sagen, Surface, auch mit den Leuten, das Kapitel war ja nicht abgeschlossen, sondern die meisten davon fanden sich ja bei End of Days im ersten Line-Up auch noch wieder sogar. Ne?
Ja.
Aber um die Frage zu beantworten, nein, also ich kann mit allen, wenn ich die heute sehe, Ich sehe die regelmäßig eigentlich. Also den Frank, muss ich echt sagen, am wenigsten von den allen. Mit Kevin habe ich halt regelmäßig Kontakt. Den Sven und auch den Kai Fischer damals, der war bei Surface eigentlich so sechstes Bandmitglied und hatte bei End of Days ja auch Gitarre gespielt zu Beginn. Der ist auch nach Bottrop gezogen jetzt vor kurzem. Also auch die sehe ich regelmäßig. Ja, und
der ist von Gelsenkirchen wieder zurück nach Bottrop.
Genau, also wie gesagt, wir verstehen es alle gut. Wir trinken da unser Bierchen zusammen, schwelgen in alten Zeiten oftmals. Alles gut.
Ja. Und ihr macht das, was wir machen, nur ohne Mikros.
Richtig.
Aber dafür mit viel Bier.
Manchmal, ja.
Vielleicht sollten wir auch mal mehr Bier trinken.
Manchmal, ja. Ja, aber Sammy tatsächlich, also bei dem, oder den verfolge ich so ein bisschen bei Instagram halt noch. Da habe ich, glaube ich, vor 4-5 Jahren habe ich mir die letzte Mal angeschaut. Da haben die mit 3-Minute Record gespielt. Da hat ja auch der Sven, unser alter Bassist, damals bei denen gespielt. Und Sammy gesungen und Gitarre gespielt. Und dabei habe ich mit ihm ein bisschen gequatscht. Aber das ist leider so ein bisschen, wir haben uns aus den Augen verloren. Aber wenn man sich sieht, immer wieder nett und dann quatscht man natürlich.
Ja, guck mal. Perfekt, sehr geil. Okay, dann machen wir jetzt den Schwung zu End of Days. Mhm. Ihr hattet ja damals, dann hast du ja gesagt, ich glaube, der Boris war euer erster, oder du, Boris, waren die ersten Gitarristen bei End of Days.
Ja.
Sven am Bass, Frank am Schlagzeug. Und wie zum Geier seid ihr zum Kevin gekommen? Weil ich muss dazu sagen, ich habe Kevin in Erinnerung, damals Marcel Schulz, Kevin Otto waren, glaube ich, in einer Stufe. Ich habe Kevin damals kennengelernt und der machte auf mich jetzt keinen Eindruck als Mensch, der irgendwie mit Musik eine Brause hätte, also gar nicht. Hm. Also ich habe den Kevin damals auf einer Party kennengelernt und er machte jetzt so nicht so dieses, man kennt ja, man kommt da irgendwo hin und du bist da irgendwie 19, 20 und sagst, ich bin der Gitarrist hier oder was weiß ich. Keine Ahnung, irgendwie hat man immer so ein gewisses Standing, aber das hatte Kevin bei mir überhaupt nicht. Deswegen war ich sehr, sehr irritiert, als es auf einmal hieß, Kevin Otto singt.
Ja.
Krass. Wie kam das mit Kevin?
Also Kevin habe ich kennengelernt. Also er kannte mich wohl schon länger, weil wir in der gleichen Ecke aufgewachsen sind und auf der gleichen Grundschule waren. Zwar Altersunterschied, aber daher kannte er mich wohl von früher. Und ich erinnere mich irgendwann eine Surface-Show. Da hielt so ein Auto neben uns und da sind drei Jungs ausgestiegen. So Baseballjacken, so kleine Hardcore-Kiddies, wie die halt so nachkommen dann. Ne? Und da war unter anderem, das war der Kevin, da war der Sebastian Kotsch.
Aha.
Und, genau. Und der Schwitzer war damals Gruni, ich weiß gar nicht mehr genau, ich weiß nicht, ob du den Sebastian Grunert oder so, auf jeden Fall die drei und noch ein Kollege von denen aus Grafenwald, genau, die sind dann da ausgestiegen, waren bei uns auf dem Konzert, fanden Surface damals, glaube ich, auch ganz gut, also waren auf ein paar Konzerten, die haben damals auch zusammen Musik gemacht und hatten irgendwie ja so eine Band am Laufen, aber wirklich so Proberaum noch damals, weil die halt noch jünger waren als wir, also wirklich so Kiddies noch so, ja, und dann hat man sich irgendwie gekannt und ich glaube, der Kevin hatte dann mit dem Frank immer ein bisschen mehr Kontakt und die haben sich dann angefreundet und ich dann auch den Kevin ein bisschen näher kennengelernt und dann hieß es irgendwann mal, als dann auch so ein bisschen deutlich wurde, dass Frank und ich jetzt mit Surface und mit musikalisch nicht mehr ganz so glücklich sind, dass wir halt was Neues machen wollen. Und dann hatten Frank, Kevin und ich uns mal irgendwie zusammengesetzt und haben überlegt, lass einfach mal in den Proberaum gehen und mal gucken, was passiert. Frank hatte den Kevin, glaube ich, vorher schon mal irgendwie ein bisschen da rumschreien hören und rumbrüllen hören.
Ah, okay.
Sagte, ja, hört sich ganz gut an. Und dann sind wir damals wirklich zu dritt in den Proberaum gegangen. Der Frank hatte damals schon ein, zwei Riffs gemacht für den allerersten Song, den wir mit End of Days dann tatsächlich hatten. Das war hier King Without a Crown, der ist auf dem Demo.
Ja.
Und ich glaube, auf der Hate and Sims ist der auch nochmal drauf.
Ja,
genau. Also da hatte dieses Anfangsriff zum Beispiel, der Frank damals gemacht hat, kam mit um die Ecke. Ja, und dann hat der Kevin da angefangen und waren wir echt begeistert. Ne? Also der, wenn du den damals gesehen hast, war der ja. Also schon sportlich gut dabei, aber hat dann noch Zahnspange und seine Brille und so. Ne? Netter kleiner Junge so.
Ja,
aber
das
hat sich dann recht schnell geändert, wenn er das Mikro in der Hand hatte. Und also hat uns gut gefallen, da haben wir gesagt, lass das machen, das kann das gehen.
Ja, weil ich war total beeindruckt, die erste End of Days Show, die ich gesehen habe, boah, ich kann nicht mehr sagen wann.
Mhm.
Anfang 2000er, schlag mich tot, ob da 2000 war, ich weiß nicht, wann ihr eure ersten Shows gespielt habt.
Ich meine, 2000 war auch die erste tatsächlich.
Ja, das kann sein. Ich habe eine eurer ersten Shows, habe ich gesehen und war total beeindruckt von Kevin. Damals, weil, wie gesagt, ich ihn
ganz anders kannte. Ja, mich kann
das ja schon. Ja. Du hast mich schon im Vorfeld beeindruckt.
Genau.
Nee, ich war echt erstaunt, wo ich gedacht habe, mein Gott, der hat sich richtig gemacht. Irgendwie, weil ich Kevin nie irgendwo in Verbindung mit Musik gebracht habe. Deswegen, egal. Hammer.
Ich weiß noch, meine erste End-of-Day-Show war in Duisburg. Da war aber 2-1 oder so, muss das gewesen sein.
2-2, okay.
Das war nicht so ganz am Anfang.
Ja.
Und ich habe den Kevin ja das letzte Mal davor gesehen, als wir beide so 13, 14 waren. Und da war der ja noch deutlich schmaler. Der hat ja nachher erst die Gewichte draufgepackt.
Ja, ja.
Und ich habe euch dann gesehen und ich kannte dich halt und Frank vom Sehen, von Surface von früher, obwohl wir in der Zeit ja noch gar nicht so viel miteinander zu tun hatten. Ja. Das kam ja erst später. Und dann die ganze Zeit irgendwie Kevin angeguckt und dachte, irgendwo erkennst du den. Aber so,
warte,
also
mal, richtig, den kenne ich.
Richtig behindert. Ja, und ich glaube, Kevin hat auch schon gedacht, ey, was ist das für ein Affe? Ich schlag den gleich kaputt. Was guckt der mich die ganze Zeit so behindert an?
Der guckt mich jetzt seit 30 Minuten an.
Ehrlich.
Der braucht gar nicht mit mir zu flirten, das Arschloch. Nee, auf jeden Fall. Weiß ich noch, dass ich dann irgendwann später, nachdem ihr dann fertig wart, habe ich mich dann irgendwann mit dem Kevin unterhalten.
Du hast gesagt, du bist mein Trauzeuge.
Genau. Und da haben wir dann irgendwie geschnallt, dass wir uns kennen von früher.
Ja.
Aber das hat echt gebraucht, ne?
Ja.
Und Testosteron verändert Menschen halt.
Ja, auf jeden Fall.
Also natürlich hat Testosteron einen, möchte ich dazu sagen. Ne?
Ja, nee, aber da weiß ich noch, das war die erste Show, weil da habe ich mich dann auch mit Kevin das erste Mal wieder ausgetauscht, nachdem man so viele Jahre eigentlich gar keinen Kontakt hatte.
Das, was Nils vorhin sagte, auch über den Sammy, trifft halt beim Kevin auch zu. Auch wenn die beiden jetzt ganz unterschiedliche Frontmenschen sind, so, ne? Aber Kevin auch charismatisch, dann natürlich auch durch seine Sportlichkeit und Athletik. Der hat dann wirklich auch bei End of Days direkt von Anfang an mit seinen Sprüngen und so, war der natürlich auch ganz klar. So, ja, genau, absolut.
Ja. Ne? Ja. Nein, muss man auch sagen, ist ja auch nicht negativ, aber das hat
Im Gegenteil.
Wollte ich gerade sagen, das hat auch eine ganze Menge von End of Days einfach rausgebracht zu dem Zeitpunkt. Ne? Das hat einfach gepasst wie der Arsch auf den Eimer. Ja.
Und seine Art zu singen, die natürlich auch, klar, gibt da so ein, zwei berühmte Sänger, die auch
früher schon mal
so
ähnlich.
Genau, aber da hat der Kevin ja auch wirklich nie irgendwie versucht, was zu kopieren. Der hat einfach so gesungen, wie es für ihn gut war und passte.
Genau.
Und wie gesagt, also ich fand auch bei unserer Musik, das hat immer richtig geil gepasst und geil einfach. Also wenn du überlegst, wie viele andere Bands, wie die Sänger sich ähneln oder gleich anhören. Ja gut, Kevin vielleicht so ein bisschen nach John Tardy und manche haben gesagt, wenn er jetzt nicht so lang schreit, dann so ein bisschen Roger Miré von Agnostic Front, so wenn der die schnellen Sachen, ne? Aber wie gesagt, ich fand das damals als Sänger, fand ich den wirklich super.
Ja, super.
Und das hat vor allem auch zu der Musik so extrem gut
gepasst. Passte gut, richtig.
Also ich kann das sagen,
Gesamtpaket, das Gesamtpaket war einfach passend.
Ja,
das hattest du so nicht. Du hattest diese Art von Gesang, ne, zumindest nicht in Deutschland. Also ich wüsste jetzt keine andere Band.
Ja, aber auch unabhängig vom Gesang, ne? Ich habe jetzt auch nochmal in die Hate Anthems nach so vielen Jahren reingehört. Mhm. Und wir haben auch schon mal über Altern von Platten gesprochen, ne? Aber ich finde, die kannst du immer noch richtig gut hören.
Freut mich.
Ja, also die ist nicht so, dass die wie andere, wo du dann heute so ein Rumpeln drin hörst oder so denkst, das funktioniert
die war
heute
schon
nicht mehr.
Zeit.
Die Songs waren insgesamt auch, ihr habt ja Worthless und Unbreakable nachher auch nochmal aufgenommen.
Ja, und Turn to Death auch.
Turn to Death auch noch.
Muss aber, wenn ich das einmal sagen darf, direkt finde ich die Version auf der Hate Anthems eigentlich noch geiler. Also die Hate Anthems ist, glaube ich, 10 Jahre her, mindestens, dass ich die gehört habe zuletzt. Also hat mich jetzt
Unbreakable
auch nicht vorbereitet.
Ist definitiv besser auf der Platte.
Ja, ich finde also alle drei Songs, weil die einfach auf der Hate Anthems einfach ein bisschen roher und fieser rüberkommen.
Ja.
Ne? Also kann ja auch nicht genau sagen, woran es liegt. Dann
an Christian Bass,
ich wollte es gerade sagen.
Ja, also das ist ja auch nicht negativ. Nein, überhaupt nicht negativ. Aber Christian Bass ist ja nun mal, ne, um das einmal kurz vorwegzunehmen, der Christian hat damals auf der Dedicated Schlagzeug gespielt, weil Frank verletzt war leider. Und ist kurzfristig, ganz kurzfristig.
Was war das damals? Bitte? Vom Hund gebissen, ne? Oder was war das?
Boah. Ich weiß das auch nicht mehr. Auf jeden Fall kurz bevor wir...
Kann ich auch nicht mehr sagen, ehrlich gesagt.
Nein, ich glaube, kurz bevor wir ins Studio gegangen sind, dann haben wir uns nochmal...
Das sind schon gewisse Klischees, die so einen Job mitbringen, ne?
Ja, absolut.
Als Postbote vom Hund gebissen werden,
Nee, aber deswegen, ich glaube, mal Hundebissen... Also, wartet der, glaube ich, auch mal.
Ja.
Aber ob er das damals war oder ob der irgendwie wirklich irgendwie so eine Sehnenverletzung...
Oder war das
Sehnenschein? Ich weiß es
nicht.
Der hat auf jeden Fall Verband gehabt, konnte nicht spielen. Und irgendwie eine Woche vorher hat der Chris sich den ganzen Scheiß drauf.
Genau, richtig.
Und das ging recht schnell.
Genau, und der Chris ist halt ein Typ, der spielt wie eine Maschine, Herrgott. Das ist einfach so.
Also für die, die nicht wissen, der ist ja jetzt der Schlagzeuger von Heaven Shall Burn.
Genau, seit länger.
Vorgestern in Düsseldorf, glaube ich, alles abgerissen. Ich habe nur Bilder gesehen.
Der war von mir da und der normalerweise, ich fand das so schön, der, ich sag mal, mit dieser Art von Musik nicht so viel zu tun hat. Ne? Also mit diesem härteren Bereich und so. Und ich habe mit dem gestern telefoniert und ich sag so, und Dominik, wie war's? Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das war einfach geil. Sagt er.
Ja, krass.
Ne? Und ich fand das schon, ja, obwohl ich es hart fand, ne? Vorband Obituary. Ne? Ja. Ja? Und sagt aber auch, waren auch mega cool. Ich glaube, erste Band war Malevolence.
Ja.
Also eigentlich war das ein Package. Sehr gutes, sagt, ja. Also Malevolence, Obituary, sagen. Trivium und Heaven Shall Burn. Schon krass, Heaven Shall Burn war ein Headliner. Mhm. Ich glaube, wir machen ja eh mal den Headliner-Wechsel, glaube ich.
Also ich glaube, in Deutschland sind HSB, weil die hier wirklich riesengroß sind. Einfach. Ne? Ja. In England waren, glaube ich, Trivium oder ob die da halt wirklich auch gewechselt haben, weiß ich nicht.
Ja. Aber wie gesagt, die Show muss wohl richtig dick gewesen sein. Ja.
Also die Fotos waren Hammer. Und
ich wäre gerne da gewesen. Aber
ey, wer hätte denn gedacht, dass HSB jemals also die ehemalige Philips-Halle voll machen?
Ja. Da muss man keiner. Also hätte mir einer vor 20 Jahren gesagt.
Obwohl, wir waren ja 2005 mit End of Days mit denen auf Tour. Mhm. Da haben die ja die erste Hell on Earth Tour, haben die ja geheadlined. Und das war 2005 und wir kannten Heaven Shall Burn auch schon durch Surface und so, weil wir irgendwie zeitgleich damals so angefangen haben.
Ah, okay.
Und wie ich schon sagte, die Stradager, die kannten sich irgendwie zumindest vom Namen her auch. Ne? Also die waren zum Begriff und das war für uns schon heftig. In diesen 10 Jahren, was 2005 Heaven Shall Burn da wirklich abgerissen haben.
Ja, Wahnsinn.
Also das muss man schon sagen. Das war natürlich noch nicht die Größenordnung wie jetzt die letzten Jahre, auch mit Festival-Headline und ständig. Ne? Aber die waren damals schon echt, gut dabei, definitiv.
Ja, die haben auch wirklich jede Steckdose in Deutschland bespielt, da muss man ja auch sagen.
Erstes Mal habe ich die im Jugendzentrum, ich glaube in Rheinhausen habe ich die gesehen.
Ja, in der Anfangszeit, aber dann haben die sich auch eine ganz lange Zeit echt zurückgenommen. Ne?
Also, weil ich bei denen, also deswegen, das sind halt Kumpels so, ne? Und auf die würde ich uns kommen lassen, auch wenn das musikalisch nicht hundertprozentig mein Ding ist. Aber auch 2005, das sind halt echt Leute, die haben auch ihr Ding immer gemacht. Mittlerweile sieht das auch ein bisschen musikalisch, glaube ich, anders aus, aber die hatten alle ihren Job nebenbei und haben das wirklich auch Spaß gemacht. Ja. Ja, sie sind da wie krank. Krankenpfleger, der Gitarrist ist hier Dr. Jur, mittlerweile der Mike, wie gesagt, Krankenpfleger, der Bassist, der, glaube ich, Ergotherapeut ist der, der Erik, ne, und also wie gesagt, alles Leute, die mitten im Leben standen, die das auch Spaß gemacht haben und denen ich das deswegen auch nochmal doppelt so sehr gönne, weil die jetzt auch nicht irgendwie, dass sie das so mit Halbherzen gemacht hätten, das auch nicht, ne, aber die haben jetzt nie gesagt, wir müssen damit Geld verdienen oder so, die haben es zum Spaß gemacht und deswegen freue ich mich umso mehr.
Vielleicht ist auch das in dem Fall auch genau das
Erfolgsrezept.
Genau, das Erfolgsrezept, absolut. Weil die niemals unter dem Druck standen, wir müssen von der Scheiße leben.
Denke ich auch.
Ja,
denk
absolut, auch. Ja.
Naja, die haben tatsächlich alles richtig gemacht. Ja, und wie gesagt, und damals bei der Dedicated hat halt der heutige HSB-Schlagzeuger, der Christian Bass, hat die Nummer eingespielt. Ja, und der Chris hat halt einfach auch, glaube ich, eine andere Dynamik als Frank. Und klar, dann klingen die Songs auch anders.
Aber auch vom Sound her, der ist ja auch noch ein bisschen anders als jetzt auf der Hate and Sims.
Ja, klar.
Und auf der Hate and Sims passt das einfach, weil der rauer ist und das einfach mit den Songs da irgendwie gut passte. Mhm, ne? Und deswegen mag ich die von der Hate and Sims tatsächlich die Version ein bisschen lieber als von der Dedicated.
Mhm. Verständlich. Ich fand das ja auch, also damals, als wir Unbreakable aufgenommen haben für die Dedicated. Mhm. Ich glaube, da war dann auch noch die Diskussion mit Chris, gerade mit dem Endpart.
Mit dem nochmal einmal einen Tacken langsamer werden. Nein, das ist nicht im Klick oder was.
So, der hat halt alles auch ein bisschen zügiger sowieso gespielt. Ja,
genau, das stimmt. Aber das ist ja ziemlich zackig, wie der gemacht hat. Aber der hatte, wie sagt man da so schön, so einen schönen Schmiss hat er da reingehört. Ja, schönen Schmiss. Nee, sehr geil. Gut, dann, wie gesagt, Gründung End of Days. Kevin wurde von alleine gelassen, alles ist gut. Ihr habt das erste Demo aufgenommen. Wo habt ihr das aufgenommen? Kannst du dich noch dran erinnern?
Nee, kann ich nicht. Und der Demo habe ich tatsächlich nicht mit aufgenommen, weil an dem Tag hatte ich irgendwie, weiß nicht, ob Durchfall oder was, mir wurde immer nachgesagt, ich hatte einfach keine Lust.
Aber nee, macht ihr mal.
Ja, so ungefähr.
Aber könnte aufpassen.
Nee, da tatsächlich haben die Jungs das dann ohne mich eingespielt, hat der Boris also eingespielt. Ich weiß es wirklich beim besten Willen nicht mehr.
Okay.
Also, wo dann eingespielt wurde, ob in irgendeinem Promo oder von irgendeinem Bekannten oder so, kann ich dir jetzt echt nicht sagen.
Okay. Wir müssen jetzt ein bisschen Druck aufbauen. Wir müssen die erste Frage stellen.
Was?
Meinst du? Frage? Fragepause?
Ja, sicher.
Fragepause. Ja. Mein Gott, dann machen wir jetzt einmal eben kurze Pause und dann machen wir Fragerunde, okay?
Willst du euch pinkeln oder was?
Ja, du musst doch.
Ja, das stimmt leider. Deswegen.
Sehe ich dir in den Augen an.
Ey, ich sauf hier wie ein Loch. Aber lass uns kurz Pause machen.
Kurze Pause.
Ja.
Okay.
Jetzt kommt einer von Dennis' berühmten Einspielern, die jetzt mal extra schreiben muss und wieder total gestresst ist.
Danke, du Arsch. Einspieler, jetzt.
Ja, wir sind wieder zurück. Ich hätte jetzt hier mal Fragen. Oder hallo. Nicht?
So, nein, dann mach ruhig. Du machst das schon, alles gut.
Ja. Faith No More.
Ja.
Großartige Band. Muss man vielleicht was zu wissen.
Meistens.
Rosa, Fan oder Scientist? Wie gut fühlst du dich gewappnet, auf Fragen von Faith No More zu antworten?
Wie waren die Kategorien bitte?
Poser, das ist so die Frage, die jeder beantworten kann.
Also fühle ich mich angesprochen.
Fan ist so die Frage, die du wahrscheinlich auch beantworten kannst. Und Scientist ist so eher was für Dennis.
Wahrscheinlich. Nee, nicht bei Faith No More.
Ja, komm, dann nehmen wir ein bisschen die Herausforderung, nämlich da die mittlere Kategorie.
Ja. Ja. Von wem haben Faith No More eine Coverversion veröffentlicht? Den Bee Gees oder den Beatles?
Okay. Weder noch? Hätte ich jetzt gesagt.
Doch.
Also hier Lionel Richie da, die Kombo, aber...
Warte mal.
Easy-Dinge damals.
Genau.
Ja, nee, aber noch was anderes.
Die haben noch... haben die nicht Altersgeld? Ich bin mir nicht so ganz sicher.
Also von den Bee Gees.
Ja, gut.
Der Song heißt I Started a Joke.
Oh, yo.
Und ist geil. Auf der Compilation Who Cares a Lot von 98 zu finden.
Nicht gewusst.
Hätte man aber auch wissen können.
Ich bin ja immer so der Fan von vielen Bands, so ein Album-Fan. Und das ist bei Faith No More leider auch so.
Ja, und das dann ist die Angel Dust.
Genau.
Das war aber auch Anfang 90 so das Ding, was einfach krass war.
Ja, absolut.
Ja.
Och, da waren einige gute Sachen dabei. Komm, nächste Frage, hau raus.
Nochmal Faith No More oder wolltest du mal was? Nee, komm. Was ist mit Primus?
Boah, gar nichts.
Gar nichts.
Also da bin ich immer Poser. Da bin ich raus.
Komm, Poser, gucken wir mal.
Wyonas got a big brown beaver. Das ist die Antwort.
Okay.
Too many puppies.
Primus. Primus nahm das Original-Titellied für die Zeichentrickserie Beavis and Butthead auf. Wahr oder falsch?
Nein.
Falsch, ja.
South Park.
Ich wollte gerade sagen, das hätte ich auch noch gewusst. Ne, South Park war es.
Es war das Titellied für South Park.
Ja, klar.
Sehr gut.
Ja,
guck mal, geht auch. Geht auch.
Auch traurig, wenn das einzige ist von der Band, was man weiß. Ja. Aber gut, sind die ja schuld scheinbar.
Jetzt überlege ich immer noch, wie heißt der nochmal, der Bassist?
Les Claypool.
Genau. Wie er damals bei der Audition sich bei Metallica beworben hat.
Ja, ja. Und die gesagt haben, der ist einfach zu gut, ey. Ja. Haben sie noch irgendwie abgespeist.
Vielen Dank. Sie können weitergehen.
Das ist ja geil, was du machst, aber das ist tatsächlich zu gut, ey. Können wir nicht mitarbeiten, ey. Krasser Typ, ey. Ich weiß doch gar nicht, warum die überhaupt einen Gitarristen haben. Also, ey, gibt überhaupt gar keinen Sinn.
Ja.
Die brauchen wirklich nur Bass, ein bisschen Gesang von dem Typen und Schlagzeuger. Wo wir wieder beim Thema sind. End of Days. Gesang, Schlagzeug, Bass mit Gitarren. Du an der Stelle. Wie gesagt, Demo warst du an der Stelle dann raus. Wie kam das, beziehungsweise beim Einspielen, ne, hast du ja gesagt. Aber wie kam das Demo denn dann an? War das, ich sag mal, ihr hattet ja schon einen gewissen Bekanntheitsgrad durch eure Namen. Und ich denke mal, viele wussten halt so, ey, guck mal, da sind jetzt die Ex-Surface-Leute. Wie haben denn die Leute darauf reagiert? Weil es war ja nun mal...
Wahrscheinlich erstmal vom Kopf gestoßen, denke ich, von der Musik, oder?
Ja, also ich habe das gar nicht mehr so richtig, also dass ich das so trennen könnte. Also die Leute, die früher Surface gut fanden oder so. Ich weiß, damals im Pod war es ja eh so, dann kam ja eh so die Welle auf, dass New York Hardcore-Bands dann doch recht gut angesagt waren, ne? Und dass die
ganze Szene ist mitgegangen eigentlich, ne?
Genau. Ja. Ne? Also dann war ja auch Copykill und wie gesagt, es wurde alles so ein bisschen härter. Wir haben damals auch gesagt, so Bolo-Bands irgendwie kamen immer mehr auf, ne? Dann auch die Hate Thousand Leute aus Belgien und so. Das heißt irgendwie gefühlt wurde alles metallischer. Und von daher, ja, waren wir gut dabei. Also, wie du schon sagtest, über Surface haben wir schon so ein bisschen einen gewissen Bekanntheitsgrad gehabt. Kevin hat auch noch seins dazu getan. Mhm. Ja, das passte dann einfach. Und da haben wir eigentlich, soweit ich mich damals erinnere, echt positive Reaktionen gehabt. Wurden für Shows gebucht. Also hatten da auch nie irgendwie, dass wir da gucken mussten oder uns groß bemühen mussten. Wurden angefragt.
Konnte das regelmäßig. Alte Netzwerk im Prinzip nutzen, was man sich so über die Jahre aufgebaut hat.
Genau. Ja. Und das kam eigentlich gut an. Klar haben die Leute gesagt, das ist anders als jetzt Surface war. Aber kam gut an. Mhm. Ja. Definitiv.
Ja, sehr geil. Wir reden von dem Demo, das war, kam da 99 oder kam da 2000? Welchen Zeitraum? Ich weiß
nicht. Ich meine, 2000 kam das.
Ja, krass. Und dann kam ja der Sprung zu Hate Anthems, wo wir ja eigentlich unser Hauptaugenmerk heute drauflegen wollen. Mhm. Die kam im Jahre, ich gerade.
2003, 20 Jahre dieses Jahr.
Krass. Mein Gott, ey. 20 Jahre alt. Ja. Nee, das sind die 80er. 20 Jahre her. Krass. 2003, Wahnsinn. Hate Anthems, da sind ja schon ein paar Tage dann dazwischen gewesen. Ihr hattet auch Line-Up wechselt. Ich glaube, der Kai hat auf der Hate Anthems, glaube ich, gespielt. Der Boris war mit Copykill zugange.
Genau.
Und die Band im Grunde genommen hat sich dann an der Stelle, sage ich jetzt mal so, als festes Line-Up dann, oder sagen wir mal einfach, der ganze Drumherum hat sich dann so gefestigt. Mhm. Und ihr seid dann damals ins Studio gegangen. Hattet ihr nicht noch mehr Songs, die ihr noch, oder wolltet ihr bewusst damals eine Mini raushauen?
Also wir waren ja sowieso schon immer auch zu Surface-Zeiten relativ faule Musiker, sage ich mal. Ne? Und haben auch durchaus Falafel essen oder Kuchen.
Man kann das auch anders sagen. Ihr wart einfach Live-Musiker, ihr hattet Spaß, Live-Musik zu machen, stimmt, ja, und weniger im Proberaum Songwriting zu betreiben.
Genau, also bei uns hat das nie geklappt zu sagen, wir gehen jetzt im Proberaum und schreiben jetzt Songs für eine Platte. Das haben wir nie gemacht und wir haben halt wirklich so, wie wir Bock hatten, wie wir geprobt haben. Wir hatten allerdings, muss ich dazwischen sagen, zwischen Demo und der Hate in Sims gab es ja auch noch so einen kleinen Rückschlag für uns. Wir haben nämlich da ja nochmal zwischendurch einen Versuch gehabt, tatsächlich was aufzunehmen.
Ah, okay.
Sind dann, den Namen nenne ich jetzt auch gar nicht, ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir an den gekommen sind, habe ich versucht, mit dem Kevin zuletzt nochmal so ein bisschen zu eruieren.
Ja.
Da haben wir versucht, halt ein Album aufzunehmen mit jemandem, der nicht wirklich Erfahrung hat mit der Musik und so. Und das klang auch alles wirklich richtig beschissen. Also es waren teilweise Songs vom Demo noch. Wir hatten dann wohl noch ein paar andere Songs, die wir aufgenommen haben. Aber das war nichts. Da haben wir gesagt, das haut nicht hin, das können wir nicht auf Leute loslassen.
Frank Farian.
So ungefähr, genau, genau. Und haben dann aber, das, was auch gut war, weil danach haben wir dann in dem Zuge zum Beispiel Unbreakable geschrieben, den Song. Ja, und haben dann halt wirklich gesagt, okay, machen wir jetzt nochmal klar Schiff. Gucken nochmal, welche Songs wir wirklich vielleicht vom Demo noch mitnehmen wollen oder was wir jetzt neu schreiben. Und dann sind wir halt ins Studio gegangen, zum Achim. Der hatte seinerzeit Settle the Score gemacht. Drift gemacht. In Viersen hatte er sein Studio.
Drift, das war ja auch. Ey, da haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Ne?
Ja, genau.
Da war ja auch gemacht, so eine absolute...
Genau, wo wir auch alle gesagt Wahnsinns. Haben. Ne? Erstmal musikalisch super geil. Da passte auch alles bei der Band irgendwie. Sonic Sound heißt das Studio, glaube ich. Ne? Ja, in Viersen, ja, genau. Vom Achim, genau. Also da kam der Kontakt zu dem Achim halt hin. Ja, und dann haben wir, ich glaube, in 5 Tagen oder so sind wir halt morgens dann immer hingefahren, abends dann nach Hause, haben die Sachen dann eingespielt. Waren damit dann auch zufrieden, wussten aber auch, was wir kriegen. Weil, wie gesagt, der Achim hatte vorher schon gute Sachen abgeliefert. Copykill hat er, glaube ich, auch sogar gemacht.
Ja.
Ja, und da sind wir dann halt hingegangen und haben die EP gemacht. Wir haben eigentlich gedacht, jetzt wird Zeit, was rauszuhauen. Und wir hatten halt dann nur mal da diese 6 Songs dann irgendwie, mit denen wir dann auch glücklich waren. Wir haben zwischendurch immer mal Songs gehabt, die wir aber auch wieder weggehauen haben, die dann vielleicht mal 1 oder 2 Proben gehalten haben, aber die dann doch nicht mehr so richtig gut waren. Ja, und dann haben wir halt wirklich tatsächlich diese 6 Songs nur aufgenommen und uns entschlossen, eine EP zu machen.
Wobei euer Sound ja im Gegensatz zu anderen auch schon sehr roh war, ne? Also ich finde ja, also du hast ja andere dann gehabt, die eher so diesen punkigeren Touch hatten oder so diesen oldschooligeren Touch hatten.
Ja.
Dann hattest du richtig Metal und ihr wart halt so genau dazwischen positioniert.
Genau.
Und das war immer auch ein sehr, 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 ja, harten Gitarrensound gehabt. Ne? Also du hast ja immer auch sehr viel Zerre. Mhm. Bei dir mit drin gehabt. Das klang ja alles schon sehr roh.
Digitech.
Genau.
Damals Digitech gespielt. Ja, ja. Ne?
Immer Digitech gespielt.
Ich kann sagen.
Ja, auch bei dem Randall hast du auch das Digitech noch dabei gehabt immer?
Habe ich immer davor gespielt, ja.
Kann ich gerade sagen.
Ja, es kam, um auf den Sound vielleicht kurz einzugehen, da passt auch ganz gut, weil so haben wir uns ja auch gesehen. So ein bisschen so als Bastard, auch so ein bisschen Oldschool Death Metal, aber natürlich auch Hardcore-Anleihen dabei und so. Ne? Deswegen fanden wir da auch, und auch nach 20 Jahren, jetzt bin ich mit dem Sound da echt glücklich und zufrieden, muss ich echt sagen.
Ich hab die auch gerne gehört. Also ich hab die auch jetzt nochmal gerne gehört. Mhm. Also insofern die... Ich weiß auch, was du meinst, wenn du sagst, du hörst die Songs da lieber als auf der Dedicated.
Ja. Mhm.
Auf jeden Fall, ja.
Wobei ich sagen muss, auf der Dedicated ist für mich halt der beste Mosh-Part drauf.
Ja, wahrscheinlich von Dedicated der Endpart, ne? Nicht?
Mhm. Okay. Welcher?
Insider Burn.
Ah, okay. Okay, hattest du schon mal erzählt, aber früher.
Ja.
Also,
der war extrem gut, das stimmt.
Wenn du da reingehst in den Mosh-Part, da ist jedes Mal, da gehen die Lampen aus, da ist Feierabend.
Da zieht der Stefan sein T-Shirt aus.
Da
geht die Hose,
Hose oben leider. Ja. Ja.
Alles gut. Kann man nicht für garantieren. Oh Gott.
Wie gesagt, da geht die Hose auf, alles gut. Ja, geil, die Hate and Sims. Ihr habt die aufgenommen, hast du gesagt, eine Woche.
Ja, circa. Fünf Tage.
Ja, oder fünf Tage. Ja, geil.
Und dann wurden die gemischt und so weiter.
Ja. Cover Artwork, wer hat das gemacht? Weißt du das noch?
Ehrlich gesagt, wusste ich das nicht mehr. Also ich wusste, dass der Kai und der Sven, die damals ja auch bei End of Days gespielt haben, dass die da auch so ein bisschen mit rumgefuhrwerkt haben. Ich hatte dann aber zufälligerweise bei Discogs mal geguckt und da steht ja wirklich alles mit bei, was mit dem Album irgendwie zu tun hat.
Du nicht mehr weißt, Discogs krass. Weiß es, ne?
Ohne Scheiß, ohne Scheiß. Und weil du nämlich gerade den Namen gesagt hast, das ist Philipp Neugebauer.
Ja.
Der hat nämlich damals teilweise irgendwie an dem, und ich hätte hättest du mich erschießen können und ich hätte nicht mehr gewusst.
Ja.
Ne? Ja, und so ist es. Und ich meine, Kai und Sven, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die da mit der Farbe oder da sind ja dann über diese Engelsfiguren, da sind ja so Totenköpfe dann irgendwie drüber gemacht worden, ob Sven und Kai das gemacht haben oder so, ich weiß. Oder mit der Schrift, bei der Kai hat er damals ja auch irgendwas gelernt, hier so Werbetafeln irgendwie zu machen und so. Und ob der die Schrift damals dann irgendwie noch entworfen hatte, ich weiß es nicht mehr alles genau. Aber die auf jeden Fall haben sich da verantwortlich gezeigt.
Ach, krass.
Ja, okay. Aber irgendwie hat der Philipp da mitgewirkt.
Genau.
Also
genau.
Ob er da wirklich das komplett gemacht hat oder in Teilen oder
ich weiß es auch
nachher nicht. Nur die Ideen umgesetzt hat oder finalisiert hat für einen Druck oder was, keine Ahnung.
Keine Ahnung, aber
müsste man ihn mal fragen.
Ja.
Kann ich aber
oder
ich kann
ja
mal anschreiben.
Warte mal einen Grüße, den habe ich glaube ich auch schon seit 18 Jahren mehr gesehen.
Oder ja, so. Wie geil ist das denn? Ey, super. Gut, dann habt ihr die dann rausgeknallt. Ja. Welches Label kam die damals raus?
Die kam hier bei dem Matthias raus von Settle the Score. Spill the Blood. Spill the Blood Records.
Ja. Ah, okay. Kann ich mich
das nicht war so ein kleines Hardcore-Label.
Ja.
Kleines, feines Hardcore-Label. Ja. Auch sich vorher schon echt einen guten Ruf erworben hat. Der Matthias hat auch geiler Typ, der auch schon lange in der Szene unterwegs war, viel für die Szene gemacht hat.
Sehr netter.
Und mit denen haben wir ja auch ab und zu gespielt. Der fand uns auch ganz gut. Wir haben gesagt, wir hätten Bock, bei dir was zu machen. Er hat gesagt, sofort, habe ich auch Bock drauf. Cool. Und dann haben wir das recht unkompliziert gemacht. Ja.
In welcher Auflage wurde die damals gemacht? Weißt du das noch?
Boah, ehrlich gesagt nicht, nein. Ich würde jetzt mal schätzen, Tausender vielleicht. Ja. Aber ich weiß es auch nicht. Also vielleicht auch weniger, keine Ahnung.
Ja, aber die hatte, glaube ich, aber auch sehr, sehr gute Resonanzen, also so wie ich das damals mitgekriegt habe.
Also was wir mitbekommen haben, ja, ich meine, du kriegst ja manchmal dann auch übers Internet, das war ja dann da auch schon ein bisschen verbreiteter.
Ja.
Da hast du dann natürlich auch gemischt, ne? Also in gewissen Foren oder so wurde es gut besprochen. Dann gab es natürlich wieder andere Scenes oder so, die vielleicht auch so ein bisschen punk-orientierter waren, die uns dann halt ein bisschen alberner fanden oder so. Ne? Und dann haben wir gesagt, ja, hier so Proleten aus dem Ruhrpott war natürlich auch dabei. Ja, also wie gesagt. Ne?
Das war ja auch gerade der Anfang, als so dieser ganze Bollo-Kram auch anfing.
Ja.
Also hast du die verschiedenen Hardcore-Szenen auch aus den verschiedenen Bereichen von Deutschland gesehen, war der Pott halt der Bollo-Bereich, ne?
Ja, aber darf man auch nicht vergessen, auch Berlin, die waren ja auch schon immer so, aber auch mit Disrespect früher schon da auch in der Mitte der 90er und so. Ne? Aber hier bei uns, hast du vollkommen recht, ne? War der Ruhrpott da schon führend, denke ich auch, ja.
Ja, Wahnsinn, ey. Also wenn man zurückdenkt, wie gerade schon gesagt hast, 20 Jahre, ne? Und immer noch zufrieden mit dem Sound und dem ganzen Drumherum. Hast du mal mit den anderen Jungs mal darüber gesprochen? Ich meine, du hast ja vorhin nochmal gesagt, du hast irgendwie mit Kevin Hallis jetzt nochmal irgendwie Kontakt. Hat er sich nochmal irgendwie dazu geäußert, oder Hate Anthems?
Ja, also wir haben das ab und zu wirklich, also ist auch so, ich habe halt viele Jahre auch die Platten nicht gehört. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, die Dedicated zum Beispiel befindet sich gar nicht mehr in meinem Besitz. Die ist bei Umzügen irgendwann mal verloren gegangen.
Ey, willkommen in meiner Welt. Ich habe die bei Spotify wieder gefunden.
Ja, ganz genau. Geht mir genauso. Ja, ne? Die Hate Anthems habe ich, glaube ich, irgendwo im Keller auch vergraben noch. Die Surface-Sachen habe ich halt auf Vinyl tatsächlich, aber auch nur. Und deswegen, also man denkt auch nicht mehr dran. Man erzählt sich immer mal wieder mit ein paar Bier die alten Geschichten. Aber so ab und zu, auch gerade mit Kevin, haben wir uns dann schon mal irgendwie hin und her geschrieben. Und irgendwie, ja, hab heute mal reingehört und irgendwie doch noch cool und macht noch Bock, die Sachen zu hören. Ne? Und also zumindest für einen Kevin und ich glaube auch für einen Frank, für die anderen Jungs kann ich da jetzt nicht sprechen. Aber ich glaube, gerade wir drei sind da, glaube ich, nach wie vor echt glücklich mit und stolz auf die Sachen.
Ja, ne? Zu Recht.
Könnte auch sein.
Absolut zu Recht. Gerade die Hate Anthems, ne? Die war ja auch für mich, der zu dem Zeitpunkt ja eigentlich komplett anderen Sound gehört hat. Mhm. Also da war ja für mich war so Death Metal Bubble und alles drumherum so war irgendwie nicht wirklich existent zu dem Zeitpunkt. Muss man, ist einfach so. Da ist man irgendwie in seiner Bubble da drin und fertig aus. Aber selbst zu mir ist sie damals halt eben vorgedrungen, wo ich gedacht habe, ey, ja, das ist geil.
Das ist also, wo du das jetzt sagst, das war halt auch damals eine Sache, die ich echt gut fand. Bei den Bottropern, wie du gerade schon sagtest, du warst ja eher so in der Death Metal Bubble, waren ja noch ein paar andere Jungs so, ne? Und die waren auf einmal auch auf unseren Shows.
Ja, genau.
Ne, weil die dann irgendwie sagten, oh, die Hate Anthems fanden wir echt geil. Genau. Und
die ganze Metal-Clique war im Prinzip da. Ne? Genau. So, und alle Bottropper haben das gefeiert. Ja.
Richtig. Ne? Und da hast du schon gesehen, okay, die ist halt echt so grenzenübergreifend, doch kommt die ganz gut an hier und da.
Ja, auf jeden Fall. Nee, die war auch, wie du auch schon gesagt hast, auch so vom Klangbild her, ne, klingt die halt sauber, aber trotzdem extrem rotzig. Mhm. Also man kann halt
was
alles...
Was ich jetzt krass fand beim Hören, Worthless war nie ein Song, den ich so richtig geil fand. Mhm. Als ich den jetzt auf der Hate Anthems wieder gehört habe, habe ich gesagt, warum fand ich den früher eigentlich nicht geil? Nee. So kann ich auch gar nicht genau sagen, warum, aber ich habe den jetzt gehört und fand den einfach mega geil. Mhm. Aber ich weiß halt auch in der Zeit, wie viele Shows wirklich stattgefunden haben und wie viel wir auch im Ruhrgebiet, ich war ja auch fast immer anwesend irgendwie.
Ja.
Und,
hast T-Shirts verkauft?
Nee, das habe ich nur ein, zwei Mal bei so kleinen Touren gemacht, dass ich da mal mitgefahren bin. Als wir Berlin Görlitz gefahren sind, da habe ich dann ein bisschen Merch gemacht. Aber ansonsten, wie viel Spaß wir da hatten, wie viel wir unterwegs waren. Und ich weiß noch, als ihr dann nachher, das ist ja dann erst später gewesen, die beiden Nightliner-Touren, die ihr gefahren seid.
Ja.
Da muss ich ja sagen, da war ich schon echt neidisch.
Zurecht. Absolut zurecht.
Dass er das geschafft hat, weil ja, das war, glaube ich, schon ein Highlight in der ganzen Zeit, oder?
Ja, klar. Also 2005 ist sowieso, das ist ein Jahr, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Wenn ich halt, wie gesagt, mit Kevin, Frank und auch mit den anderen Jungs teilweise zusammenkomme, da rede ich immer noch gerne von. Da sind Erinnerungen halt entstanden, die werde ich auch nie vergessen, egal wie viel Bier ich mir ab und zu auch noch trinke. Ne? Und das eine oder andere geht dabei ja verloren. Nein, aber das war schon echt von vorne bis hinten. Wir waren ja, Dennis war ja dabei im Januar dann im Studio, haben die Dedicated aufgenommen da in Dänemark.
Ich war auch über mit 14, dabei.
Genau, du bist auch noch später vorbeigekommen.
Er ist mit meinem Auto nachher zurückgefahren.
Genau. Oh ja.
Genau.
Und wir in deinem.
Genau.
Ja.
Genau.
Die Story darfst du nachher zum Besten geben.
Ja, dann muss der Stefan dann machen.
Ja, wollte ich gerade sagen, da könnte eklig. Ist egal.
Ja. Nein, aber wie gesagt, insgesamt war das halt wirklich echt ein tolles Jahr. Dann ist im April die Dedicated rausgekommen, mit der Release-Show dann dazu. Dann im Sommer, wie gesagt, war dann die erste Tour. Im Herbst war dann die zweite Tour.
War das diese Persistence-Tour oder was das war?
Im Sommer, das war dann die Tour, die erste Nightliner-Tour mit Napalm Death.
Ach, das war die erste?
Und Diecast.
Okay, ich habe jetzt genau andersrum gedacht.
Nee, das war dann, und die andere, das war dann die erste Hell on Earth-Tour, die damals stattgefunden hat.
Hell on Earth war das, ja, genau.
Mit HSB, Evergreen Terrace, mit Niebla aus Münster.
Ja.
Wer war noch dabei? Ach, Agents of Man, genau, aus New York. Und das waren, glaube ich, die wichtigsten, ja. Und war also einfach wirklich super schöne Momente dabei. Na, gerade auch so mit so alten Recken da wie Napalm Death da unterwegs gewesen zu sein, 2005. Die gefühlt ja jeder, der mit Metal irgendwie mal was zu tun hatte, der die zumindest namentlich irgendwie kennt, die uns dann da abends auch dann in Barcelona und so mitgenommen haben oder in Prag da auf irgendwelche Partys, weil die in jeder Stadt Leute kennen, die einen Club haben oder die irgendwie was da machen können. Und da war es halt echt geil, weil wir wirklich dann abends da vor Ort standen, Party gemacht haben, morgens dann 5-6 Uhr wieder in Nightliner halt besoffen. Und dann wurde es halt irgendwo zum nächsten Ort gefahren und bis da dann wieder ausgestiegen. Also das war einfach wunderschöne 3 Wochen halt. Ne?
Aber war das nicht auch bei Napalm Death, da gab es doch irgendwie, wie haben die das genannt, irgendwie, wenn man zu spät zum Boarding kam, da gab es irgendein Lore und dann habt ihr euch da hingesetzt und dann wurde beschlossen, ob das rechtens war, dass da jemand zu spät gekommen ist. Was war das?
Also eigentlich, was auf Tour passiert, bleibt ja auf Tour. Ne? Aber
man muss das ja nicht auf den Einzelfall runterbrechen. Nein, einfach von der...
Richtig.
Methodik als solche sprechen.
Ja. Also ich sag mal, ja, grundsätzlich sowas gab's und ich sag mal, ein Bandmitglied von End of Days musste auch sowohl einen Keks essen, der vorher im Arsch von Barney war, als Strafe, und hat dann auch einmal auf dem nackten Arsch mit, ich weiß gar nicht, wo die herkam, mit so einer riesen Salami irgendwie, dann auch Prügel bekommen fürs zu spät kommen. Also ja, sowas gab's und auch das war durchaus witzig, ja.
Ja. Ja, da kann ich noch so die ein oder andere...
Ja, wunderbar. Schade, da war ich nicht mehr dabei, aber ich kenne die Story auch. Sehr geil. Ja, Wahnsinn.
Aber ich kann mich auch noch an andere Shows erinnern, noch davor. Ich kann mich noch an Trappenkamp erinnern.
Ach Gott.
Ja, kann ich mir auch.
Jo, halbwegs.
Ich weiß noch, was hat der denn da für Elefantenwichse aus seiner Buchse?
Jetzt mal, also die Sache ist ja die, ne? Also die Show war okay, alles was danach passiert ist, war legendär an dem Abend.
Ich wollte gerade sagen, so ein Abriss, ne?
Ja, war cool, auf jeden Fall. Aber mir ist halt in Erinnerung wirklich was danach so. Aber die Sache ist ja immer, wenn du Sachen halt jetzt so erzählst und nicht dabei warst, ist das für die Zuhörer, glaube ich, so semi-interessant. Ne?
Ja, ist egal, also, wir machen das hier für uns.
Ja, natürlich. Sorry. Klar, letztlich ist ja euer Podcast, kann mir auch egal sein. Aber
du hast total recht. Die Show war echt so mittelmäßig. Mhm.
Ja,
und
tatsächlich.
Aber am Ende, der Abend, der war einfach legendär, oder?
Ich glaube, das weiß aber auch jeder, der zu Konzerten geht, der vielleicht selbst in Bands gespielt hat. Es gibt einfach so Abende, die haben so eine Magie, die vergisst du auch dein Leben lang nicht halt. Ne? Ja. Die sind dann, wo erwachsene Männer sich wirklich benehmen, wie gerade frisch gewordene 14-Jährige halt. Ne? Und aber einfach
erst echt ein Haare am Sack und glauben einen auf die Hose.
So ungefähr.
Das ist die Asi-Magic. Das ist einfach so, da hast du vollkommen recht.
Ja, das gibt es. Und das war halt so ein Abend. Ne? Und also wirklich ganz sowieso mit der Band ganz viele schöne Erinnerungen.
Ja,
die ich da
auf jeden Fall. Ja, auch generell, da werden ja auch viele Weekender ja auch gespielt. Ja. Da waren ja auch in Görlitz unter anderem. Da war ja auch immer, da war immer geil. Oder hier in Berlin mit, ich weiß gar nicht, wie hieß nochmal die Band?
Final Prayer?
Ja, ich glaube schon. Ja. Ich glaube schon. Also die Show selber, wie gesagt, das Problem war, ich habe die Fahrt überhaupt nicht vertragen. Mir ging das irgendwie so beschissen.
War Wild at Heart in Kreuzberg, dieser komische Schuppen, wo du so runtergegangen bist.
Da weiß ich alles so.
Keine Ahnung, auf jeden Fall, wie gesagt, mir ging es echt scheiße. Zur Show ging es mir wieder besser und danach war es echt lustig. Also da weiß ich noch, das haben wir irgendwie noch draußen gesessen, das Wetter war gut, gut gegessen war. Hat richtig Bock gemacht. Da war ein richtig geiles Wochenende, da weiß ich noch. Also da, aber das sind so
Erinnerungen. Ja, Görlitz war auch, die Show damals im Görlitz war auch geil. Ich meine, das ist halt ein kleiner Laden, sehr intensiv. Ja,
der war sowas von.
Ja. Da haben wir auf jeden Fall auch Spaß gehabt.
Der Osten war ja auch früher wirklich auch wild. Ich meine, ihr heutzutage, ich kann das einfach nicht mehr beurteilen, aber in den 90ern, 2000er war im Osten halt auch, da brannte oft die Bude.
Ja, ja.
Ne, wenn du da als Band irgendwie unterwegs warst, die waren super begeistert, enthusiastisch und doch, die waren gut.
Die waren immer gut besucht vor allen Dingen.
Ja, ja.
Und da hast du dann in irgendwelchen Jugendzentren gespielt und hast gedacht so, boah, alte Kacke, ey, wie viele Leute passen da rein? Oder oh, guck mal.
So, und da passt am Ende mindestens doppelt so viel rein.
Ja, mindestens. Ja, ey. Und du hattest dann draußen vor der Tür, hattest dann auch noch Leute stehen. Ja,
aber auch ein ganz anderer Schlag Menschen dann da gewesen. Ne? Ja,
klar. Also so
alles. Hier kanntest du halt so deine Leute und waren immer die gleichen Gesichter, die du gesehen hast. Ja. Und da sind ja völlig andere auch hingekommen.
Ey, du hattest halt Metalheads, du hattest Hardcore-Kids, du hattest Punks. Ey, da waren irgendwie alle bei Shows. Und das war scheißegal. Und das war gerade, glaube ich, da auch irgendwie das Geile im Osten früher. Ne? Weil du Shows gespielt hast, da sind alle hingekommen und irgendwie hat es funktioniert. Also, wo du heute dann oder du hattest ja, ja gut, aber früher
hattest du das dieses Elitäre, was du da hattest.
Nein, überhaupt nicht. Da war überhaupt nicht das da. War, das war echt geil.
Ja.
Das war für uns auch eigentlich immer ein Gewinn. Also auch zum Beispiel die Napalm-Death-Tour. Zum einen menschlich, weil das wirklich geil war und Spaß gemacht hat. Aber ich weiß auch, wir haben da in Paris gespielt und die Leute kannten irgendwie unser Album auch. Irgendwie für so ein Fernsehen auch wurden wir interviewt. Und da war so ein kleines Ding und wir haben da gespielt und die haben da in Paris alles abgerissen. In so einem kleinen Ding. Weil gerade auch die Leute, die auf Napalm-Death stehen, wie gesagt, so ein bisschen so die härtere Musik halt mögen, ne? Und das waren gar nicht wirklich Hardcore-Leute, sondern wirklich so Metal-Leute, die aber offen sind für andere harte Bands so. Und das war für uns von Natur her, war das auch 10-mal besser als die Hell on Earth Tour. Also so, wie wir wahrgenommen und angenommen worden sind. Ne? Das hat richtig, richtig Spaß gemacht.
Ich glaube aber auch, dass das Line-Up halt einfach gut gepasst hat.
Absolut. Und wie du aber auch schon sagtest, ne, da waren, sag ich mal, zu 90-95% wirklich so Metalheads, die einfach zu einer Show gehen, weil die Bock haben. Ja. Und wenn denen dann was gefällt und die merken, die Songs sind geil, dann fangen die an zu tanzen, haben Spaß und alles gut. Auf den Hardcore-Shows, auch wenn das Bock gemacht hat früher. Aber du weißt ja auch, gerade bei uns im Pott, dann wurden halt früher, dann haben die Leute halt angefangen rumzutreten und rumzuschlagen.
Ja, ja.
Was okay ist, was ja auch dazugehörte. Ja, ja. Aber das hat natürlich gerade für so eine Band wie uns auch manchmal eine gewisse Stimmung kaputt gemacht, wenn wir dann Leute gezogen haben, die aus dem Metal kamen und für die diese Art zu tanzen auch komplett fremd war. Naja, deswegen, wie gesagt, auch da saßen wir immer so ein bisschen so zwischen den Stühlen. Beides war geil, aber halt manchmal kompliziert, beides so zusammenzukriegen.
Ja, das hat mich immer sehr irritiert. Also da muss ich sagen, ich kann mich noch daran erinnern, so meine erste oder zweite Show mit End of Days damals und ich kannte Hardcore, klar. Kam aber irgendwann, oder sagen wir mal so, Hardcore war immer so eine Nebenbaustelle. Sozialisiert, wie gesagt, bin ich anders geworden. Und die erste Show, ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich dann irgendwie in den Mob geguckt habe. Und da war der Olli Sarkander, war auch dabei. Und dann bin ich dann zum Olli und habe gesagt, Alter, die treten sich hier. So mit einem Song. Und der Olli, ich habe da auch gesehen. Ich hab da nur zum Olli gesagt, ey, soll man den Kevin sagen, dass der sagen soll, dass die aufhören sollen? Ich kannte das so gar nicht.
Was ich schlimm fand, also ich bin ja auch im Prinzip dann da so zum Hardcore gekommen. Ich war auch eher Metal-Kid als Hardcore-Kid. Und als wir dann später mal mit Clementine in der Nähe von Krakau haben wir da irgendwo gespielt.
Du kannst auch nicht lauter sprechen.
Das
hört keiner zu.
Okay, ich habe damit angefangen, es tut mir leid.
Da haben wir da angefangen zu spielen und die haben sich da so hart in die Fresse gehauen, dass wir gedacht haben, da wäre eine Schlägerei. Und dann wollten wir aufhören und der Veranstalter die ganze Zeit, nee, mach mal weiter, das ist normal so hier.
Ja, ja.
Und wir dachten halt so aus dem Ruhrgebiet und so, wo die auch schon immer sich gegenseitig...
Das wird interessant immer, wenn die eine Machete rausholen.
Ja, ey, da war auch mal... Also da war das erste Mal, das einzige Mal, wo wir echt so dachten, boah krass, irgendwie, das ist nicht normal, was hier passiert.
Das erinnert mich hier in der einen Folge hier... in der Gear of the Dark Folge, wo die über Touren sprechen und wo er von Manta erzählt hat, wo die eine Show gespielt haben in Russland, irgendwo, wo der Typ sich im Pit angezündet hat.
Ach du Scheiße. Das ist ja mal eine Eskalationsstufe. Die habe ich Gott sei Dank nicht erlebt.
Und ich denke mir so, okay. Weißt du? Und nee, das machen die öfters hier. So, ja, das ist okay.
Das ist Johnny die Fackel, ey. Krasse Scheiße.
Kann man so machen?
Muss man aber nicht. Nein, aber wie gesagt, für mich war er damals... Ja, wie quasi beim Job so ein Quereinsteiger. Auf einmal bist du dann irgendwie da drin und denkst dir einfach nur so, ey, das ist krass, aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt verarbeiten soll.
Das war genau das Thema. Ich erinnere mich noch an Shows in den 90ern, wo wir nach Kortrijk gefahren sind und so weiter. Und wo du genau wusstest, in dem Moment, wenn die Mädels kommen in Baggies und Bandanas, gehst du aus dem Pit raus. Ja. Weil dann kriegst du richtig auf die
Fresse. Ehrlich?
Richtig auf die Fresse. Also die Mädels in Belgien, die im Pit waren, die kannten nix.
Schlagstock.
Die kannten nix.
Ja.
Also das war schon krass teilweise.
Ja, Wahnsinn. Gut, wir sind schon wieder total weg vom Thema. Hate in Sims.
Genau. So. Das passiert uns auch.
Ja, genau. Ach, ist ja auch geil. Rausgebracht, veröffentlicht, gut angenommen, kleines Label, alles geil. Wie hat sich das denn damals dann mit den Shows dann so entwickelt? War das dann eher so das End of Days? Also ihr habt ja viele, unheimlich viele lokale Shows gespielt. War das denn dann eher beschränkt auf den Pott oder ging das denn dann auch weiter raus zu dem Zeitpunkt? Weil das habe ich tatsächlich überhaupt nicht so mitverfolgen können. Wie damals.
Es ging auch weiter raus. Also,
ich glaube, Benelux war stark in der Zeit.
Genau,
ne?
Genau. Ja. Also es gab ja auch vorher mit Surface schon. Ne? Zum Beispiel so Norddeutschland, wüsste ich nicht, wann wir da mal groß gespielt hätten zum Beispiel. Mhm. Ne? Also das war eher so damals die Percoro-PC-Szene so. Ne? Da sind wir nicht reingekommen.
Im Süden war schwierig. Ne? Süden war auch so ein bisschen oldschooliger vom Sound, fand ich in der Zeit.
Nein, also Stuttgart, zumindest die wir da kannten, waren ja auch dann eher so ein bisschen so Oldschool-Hardcore-Hand tatsächlich. Ne? Ja. Auf Tour war das im Süden Deutschland schon anders, weil richtig geil. Also da sind wir auch gut aufgenommen worden. Ja, nee, es war...
Auf den großen Touren.
Genau, aber, genau. Oder was? Ja, genau. Okay. Mit Napalm Desert zum Beispiel danach. Ja. Ne? Ansonsten, also Holland und Belgien war traditionell schon immer. Durch diese Hate-Thousand-Schiene damals und so mit Surface auch schon, da sind wir immer ganz gut rangekommen. Wir haben auch für mein Empfinden im Pott, also war jetzt nicht so, dass wir jede Woche im Pott gespielt haben, sondern wir haben auch schon ganz klar versucht, uns auch so ein bisschen fernzuhalten, eben damit es nicht zu viel wird und man nichts anderes mehr macht und sieht so, ne? Deswegen, also, aber das war alles so organisch. Also, das war jetzt, wir haben mit nirgendwo drauf angelegt. Es war eigentlich immer zu der Bandzeit. Es kamen immer Anfragen. Und wir haben dann einfach wirklich auch geguckt, wie wir Lust und Zeit haben und haben dann da gespielt, wo es gepasst hat, so. Ne? Aber da war jetzt nicht irgendwie mit Großkalkül oder so, sondern es kam, wie es kam.
Wahnsinn. Ja, ich versuche das für mich immer so ein bisschen so zeitlich zu rekonstruieren und alles, weil da ist ja, wie gesagt, auch wirklich eine Menge innerhalb von kürzester Zeit tatsächlich passiert. Ne? Wie gesagt, Hate and Sims und das Ganze drumherum. Für mich war dann damals End of Days ja so eine Band, die war, es standet immer so ein bisschen drüber. Ja, was wollte ich meinen?
Gerade nicht so.
Naja, das ist schwierig auszudrücken.
Nein,
keine Ahnung, was du für Scheiß redest.
Nein, also ich fand immer End of Days war zu dem Zeitpunkt für mich so eine Band, wo ich immer gedacht habe, so, boah, das wird jetzt der nächste große Wurf.
Ach so, okay.
Naja, wo ich immer gedacht habe, so, boah, ihr seid jetzt auf dem Step dahin. Ne,
ja,
so.
Auf jeden Fall war es anders als viele andere Sachen in der Zeit.
Ja, also, du hattest zum Beispiel so Bands wie Caliban, ne, ohne den Jungs jetzt so nahe treten zu wollen, die haben ja alles richtig gemacht, aber die habe ich nicht so erlebt. Ne, wo ja, ich
die
dann,
haben auch was anderes gemacht.
Ja, aber die haben auch was anderes gemacht.
Aber auch wenn du in dieser Bollo-Schiene warst, da hattest du sowas wie Copykill, da hattest du Drift.
Ja,
da
aber das war so ganz klar.
Ihr wart halt immer noch ein Tacken metallischer.
Immer noch so ein Tacken, wo ich immer gedacht habe, so, ja, boah,
also,
so eine...
Da war immer noch so, vielleicht auch noch ein bisschen mit durch Kevins Gesang. Da kann ich jetzt schlecht beurteilen, ob es nur das war.
Ja,
aber
der war halt auch anders zu den anderen Bands halt, ne?
Ja, das also ich sag mal, von der Bühnenperformance natürlich schon, auch mit den Kicks und so weiter, sehr Richtung Hardcore orientiert, aber vom Gesang her schon eher metallisch.
Ja, absolut.
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 Ich glaube, ohne da jetzt irgendwie einem Kai oder Sven was Böses zu wollen, ich glaube, mit dem Line-Up-Wechsel ist es dann noch metallischer geworden.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es dann in der Besetzung dann auch den Schritt getan hätte Richtung Dedicated, da kann ich nicht beurteilen.
Ist schwer zu sagen im Nachhinein.
Naja, kann man halt nicht sagen, aber ja, ich glaube, der Line-Up-Wechsel hat halt das Ganze nochmal eine Spur metallischer werden lassen. Unabhängig davon, dass dann nachher der Olli dabei war, ne, und aber das war ja doch nochmal eine ganze Spur härter dann.
Ja, ja.
Und
hat aber auch wieder seine Gründe in dem, was man gehört hat, ehrlich gesagt. Also
natürlich, weil, ne? Gar keine Frage, ja.
Also
ja,
so gerade End of Days, die Dedicated, wo dann ja auch, ich weiß schon noch den ersten Song, den wir gemacht haben, wo Blastbeats drin waren. Weil wir kamen ja aus der Hardcore-Szene, auch wenn wir alle Metal-Cats waren, aber das war ja schon zu der Zeit damals noch ein bisschen was Besonderes. So, ne? Und da weiß ich noch, als wir erstmal im Mörs gespielt haben und dann den Song Dedicated gespielt haben, mit
da waren die Leute überfordert mit.
Ja, das war schon so, ne, dass du da erstmal so ein bisschen offene Münder gesehen hast und gedacht hast, oh, was machen die denn da jetzt so, ne?
Ja.
Und da war halt zum Beispiel eins, bei dir ist das ja ähnlich, Stefan, eine der absoluten Lieblingsbands von mir, hat da halt wirklich so ein Blueprint-Album für mich rausgebracht. Das war die Retaliate.
Ach, scheiße, ja. Wollte ich gerade sagen.
Ja, okay.
Ja, super.
Von Missou Innix, die mich halt auch wirklich nochmal komplett geflasht hat, wo ich dachte, so geil. Also wenn ich
für alle Hörer, es gibt in diesem Monat dann auch nochmal zu Missou Innix ein Out-of-the-Pot-Folge. Okay. Da reden
dann
wir
dann nicht mal.
Ja,
also,
ja, ne? Okay. Ja, deswegen. Alles gut, okay, alles gut. Aber leider, der ist egal.
Was
denn? Das ist egal. Nee, das war, ja, ich kann mich daran erinnern, da haben wir uns auch lange drüber unterhalten, über die Retaliate.
Ja, allein das Intro und wenn ich an March of, wie heißt der nochmal von der Dedicated?
March of the Hollow.
Da ist ja auch, zumindest hat man da gehört, dass du die Retaliate 1 bis 5 Mal gehört hast.
Ja, ja, das war auch vollkommen okay.
Aber ist mich, er, weil, nein, ist er auch, ja, gar kein Thema. Also ich meine, irgendwoher musst du ja deine Inspiration holen. Richtig, ist alles cool. Also,
und so von der Mischung fand ich halt zu der Zeit damals auch, dass das nicht wesentlich besser geht so im harten Bereich. Also für meinen persönlichen Geschmack. Ja, zwischen Geschwindigkeit, Härte und coolen Riffs und Gesang und allem passte für mich alles.
Und abwechslungsreicher.
Ja. Richtig.
Ne? Weil durchballern, Thema Krision hatten wir ja auch schon so oft. Ne? Durchballern gibt es halt viele.
Absolut.
Ne? Ja, aber nichtsdestotrotz war das bei End of Days, also wenn ich mir die Dedicated Torte anhöre, ja, man hat da Anleihen, aber ganz ehrlich, ich finde, da wurde nichts geklaut.
Nein, nein, ich rede auch nicht von Clown,
ja,
aber du merkst halt die Einfälle.
Nein, mein Scherz, alles gut.
Junge, Junge, Junge.
Nein, komm, ist gut, alles danke. Du warst dabei.
Inspiration.
Im Studio.
Ist das, was ich bin sogar im Studio mit dabei. Ja, ich habe den Kevin zur Weißglut gebracht auf der Hinfahrt.
Also ich muss sagen, bei der Dedicated, man könnte mir vorwerfen, dass ich da was geklaut habe. Habe ich auch tatsächlich. Ach, ja. Aber da sage ich auch nur, wenn mir einer direkt sagt, von wem ich das geklaut habe, gebe ich dazu. Nein, aber bei Missou Innix, nein, tatsächlich, also geklaut nicht. Nein, ich meine damit einfach nur, dass man halt dann auch schneller wurde, dass man dann Blastbeats auch genutzt hat zum Beispiel. Und das einfach unser Repertoire ein bisschen erweitert hat mit der Dedicated. Das
aber, die Entwicklung ist ja gut.
Ja,
also,
absolut.
Du brauchst doch auch
da war er ganz natürlich.
Absolut.
Ja. Da war er ganz natürlich. Als ich dann damals eingestiegen bin, da war das ja schon gesetzt, im Grunde genommen. Ja, da war dann irgendwie, ich weiß auch noch, die erste Probe. Frank hat sich warm gemacht und hat dann auch Blastbeats gespielt. So, ganz normal.
Deswegen, ja, aber also, ich glaube, das ist, man hat halt irgendwann, ich glaube, dieser Sprung damals von Surface zu End of Days, der hat ja schon so ein bisschen die Richtung vorgegeben, dass man metallischer werden will. Dass man nicht so in dieser oldschooligeren Variante des Hardcores sich aufhalten will, sondern schon ein bisschen metallischer werden will.
Ein bisschen viel metallischer, ne?
Und
wenn man vergleicht.
Ja, der Anfang glaube ich noch nicht mal so. Am Anfang waren ja noch viele Hardcore-Elemente drin. Das ist ja später härter geworden.
Und auch mit Beatdowns. Also auch damals, ich glaube auch, also metallischer sowieso einfach dadurch, wo wir halt herkommen. Aber ich glaube, das war eine Zeit lang gar nicht so klar, dass wir auch, sag ich mal, dann vielleicht auch schneller werden in der Richtung, wie dann bei der Dedicated passiert ist. Ja. Oder ob wir vielleicht eher so Richtung damals 90er Earth Crisis oder so. Einfach ein bisschen kompromissloser, aber dann mehr mit so Beatdowns oder mehr so gestampft oder so.
Du hast ja in der Phase, du hast ja vorhin auch von gesprochen, die erste Hatebreed.
Mhm.
Das war ja dann auch so eine Geschichte, die sind ja auch deutlich metallischer gewesen.
Klar.
Sind aber trotzdem nicht schnell dabei gewesen.
Genau.
Die sind ja trotzdem, ich sag mal, dem klassischen Hardcore treu geblieben, nur auf eine viel härtere Art.
Richtig, richtig.
Mit härteren Beatdowns. Und das war ja auch eine Sache, die dann irgendwie Anfang der 2000er total stark im Ruhrpott mit diesem ganzen Beatdown-Kram war. Und ihr habt euch aber ein bisschen dadurch abgegrenzt, finde ich, dass ihr halt noch diese metallischeren Einflüsse mit reingenommen habt.
Ja, aber wie gesagt, es war nie bewusst.
Ohne das jetzt irgendwie forcieren zu wollen, das war halt der eigene Geschmack, aber das hat halt auch einfach gut gepasst in der Zeit.
Es ist auch genau der Punkt, wenn du ein gewisses Maß an Leuten zusammen hast, steigerst du dich auch rein, im Positiven.
Mhm. Ne?
Und ich glaube, wenn du die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt dabei hast, dann hast du halt einfach auch eine Bewegung, wo sich eine Band hinentwickelt.
Ja.
Und wenn du dann 2, 3 Leute hast, die halt so ein Zeug hören, dann ist klar, dass solche Sachen halt auch mit einfließen.
Das ist halt nicht das Kalkulierte, haben wir eben bei HSB auch schon mal angesprochen.
Genau.
Du bist halt damals mit dem Frank, wie oft bist du alleine mit dem Frank im Proberaum gewesen und hast irgendeine Scheiße einfach ausprobiert? Und
das war gar nicht so oft, ehrlich gesagt.
Es wirkte immer so, als ob das relativ oft war.
Also wir sind halt wirklich in den Proberaum gegangen, haben meistens unser Set dann einmal durchgespielt und dann war es so, entweder, wenn wir keinen Bock mehr hatten, sind wir wieder nach Hause gegangen oder sind was essen gegangen, was meistens der Fall war.
Da war doch dieser eine China-Imbiss, wo du dir immer tonnenweise die Erdnusssoße auch geholt hast, ne? War da nicht dieser, wo dieser Panda vorne auf der Scheibe drauf
war? Ja, was war das dann? Tau, glaube ich.
Dann. Ja, genau.
Ja, wir haben auch Falafel-Phase gehabt dann und so. Also das,
die Bandgeschichte ist halt in diesen Essensphasen
ganz genau.
Das
war die Tau-Phase, genau, das war die Falafel-Phase.
Was sich ja bis heute noch bei den Optimist-Jungs, glaube ich, fortführt. Aber die sind jetzt auf Kuchen umgestiegen, dann in den Kaffeekuchen. Weil die jetzt sonntags, glaube ich, auch meistens proben halt irgendwie. Ja. Ne? Also das hat schon immer eine große Rolle gespielt, die Geselligkeit.
Ja.
Nee, aber dann ist es so, das waren dann wirklich so Zufallsdinger. Also entweder habe ich von zu Hause ein paar paar Riffs mitgebracht schon. Oder wir haben im Proberaum halt so gejammt und dann ist was dabei rumgekommen. Und so war es halt. Ich glaube, das war aber auch so der Grund, warum wir nie eine wirklich effiziente Band waren. Weil wir halt sowas eben nicht gemacht haben. Dass ich mit Frank alleine, wahrscheinlich hätten wir uns auch, so gut wir auch befreundet waren, aber wir konnten es auch richtig gut auf den Sack gehen halt. Ne?
Aber wenn du sagst, nicht so effiziente Band, mhm, ist das vielleicht, und da sind wir jetzt mal nach der Hate Anthems, ist das vielleicht mit einem Grund, warum dann die Entscheidung damals für Alvaran bei der Dedicated und gegen Metal Blade war?
Nee, die stand da aber auch gar nicht zur Disposition.
Ne?
Nee, da haust du zeitlich ein bisschen was durcheinander jetzt. Also Alvaran ist halt auf uns aufmerksam geworden, eben weil als Podband Sascha Alvaran auch immer im Pod war. Man kannte sich schon 1000 Jahre. Alvaran-Fest haben wir auch gespielt und so. Und dann kam es einfach, als wir überlegt haben mit der Dedicated, wo gehen wir hin, dass er uns da halt auch ganz gutes Angebot gemacht hat. In dem Sinne jetzt nicht, dass er uns Geld, viel Geld bezahlt hat. Ne, das weiß auch jeder, das war natürlich da nicht drin. Aber dass er gesagt hat, ja komm, ich kümmere mich dann, ne, Studiokosten und so weiter. Und genau, ne, und biete euch dann hier Promotion an, bla bla bla. Und dann passte gerade noch zusammen, dass der Alvaran damals, 2005, kooperiert hat mit Central Media.
Genau.
Das Central Media hat das Marketing und den Vertrieb so damals für Alvaran gemacht. Ja. Ich glaube auch gar nicht für allzu lange, aber genau in der Zeit, wo wir die Platte rausgebracht haben, was für uns mega war. Das heißt also, wir hatten mit den Jungs in Dortmund da auch zu tun, mit Central Media, haben ganz groß davon profitiert. Aber nein, aber da hatten wir das Angebot vom Sascha Alvaran. Und der Alvaran damals war auch dann schon ein größeres Label als jetzt Bilse Blatt zum Beispiel. Und mit dem Alvaran-Fest im Rücken war der halt, hatte eine gewisse Größe und einen gewissen Namen, sodass wir da gesagt haben, ja klar, machen wir gerne.
War das damals nicht, dass Metal Blade euch auch angeboten hatte?
Die Geschichte mit Metal Blade war so, dass wir auf der Napalm-Death-Tour dann waren und in Stuttgart in der Röhre gespielt haben. Und dabei war dann hier der Micha Trenkert, der von Metal Blade da das Sagen hatte, der glaube ich auch der Summer Breeze damals gemacht hat und so. Und der hat richtig gut einen gebechert und wir sind dann irgendwie danach dann ins Gespräch gekommen. So, ey, geil, Jungs, das war richtig geil, hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, und dann sind wir irgendwie so in Kontakt gekommen. Und dann später hat man sich irgendwie noch ein, zwei Mal gesehen. Und dann hat er irgendwann so Interesse bekundet, dass er sich vorstellen könnte, End of Days bei Metal Blade.
Und dann
bin ich mit Kevin mal hingefahren, haben wir da Steak gegessen, durften uns da so ein bisschen bei Metal Blade im Lager bedienen auch, das war ganz nett. und letztlich ist es dann tatsächlich zustande gekommen, weil fand ich auch geil damals, dass der Michael gesagt hat, hier, ihr seid bei Alvaran, klärt das erstmal da, ich will keine Bands irgendwie, die dann Stress mit dem Label haben. Mhm. Und mit dem Sascha Alvaran, es gab nie einen Vertrag, also wir haben auch mündlich, haben uns da irgendwann mal getroffen, hat alles besprochen, aber auch da, ich weiß es nicht mehr genau, das ist irgendwann im Sande verlaufen, eben weil wir faul waren, wir manchmal einfach irgendwie nicht aus dem Arsch gekommen sind und dann ist das einfach leider im Sande verlaufen. Und dann haben wir uns ja auch nach der Dedicated auch so eine Pause gegönnt und waren ja selbst dann nicht mehr aktiv als Band. Ich glaube 2007 oder so war das dann letztlich.
Ja, tatsächlich habe ich, als ich die Sachen rausgesucht habe, noch eine Demo von 2010 gefunden. Da sind nur 3 Songs.
Da haben wir uns dann nochmal wieder zusammengerauft und haben gesagt, komm, wir wollen jetzt nochmal wissen. Hatten da dann ehrlicherweise auch nochmal bei Metal Blade angefragt. Aber da hatten die irgendwie kein Interesse mehr. Nee, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber da war, glaube ich, dann hatte sich natürlich der Markt auch so ein bisschen verändert. Die haben eine Zeit lang auch an Metalcore-Sachen, auch wenn wir jetzt keine typische Metalcore-Band waren, worauf ich stolz bin und was ich auch nochmal betonen möchte.
Ja.
Aber da war der Markt dann echt nochmal anderer.
Metalcore?
Boah, ey,
oder zumindest Metalcore, wenn man das so begreift hier, wie so All Out War oder so. Also wirklich so ein typisches Crossover von Hardcore und Metal, aber nicht halt diese Schweden-Einschlag mit dem clean Gesang und so weiter.
Damals auch ein Angebot mit Clint Dato von Metal Blade. Also von daher,
echt?
Ja, 2 Wochen nachdem wir uns aufgelöst haben. Und ich habe dann mit Marcel, mit dem Gitarristen gesprochen. Sollen wir?
Nein.
Komm, lass mal. Also du hast schon vollkommen recht, so diese Zeit, so ab 2004, 2005, 2006, da ist, glaube ich, losgetreten, Roadrunner hat da ganz viel gemacht. Mhm. Ich glaube, das ist auch die Zeit gewesen. War das schon Caliban bei Roadrunner? Ich weiß das gar nicht.
Könnte aber ungefähr hinkommen.
Und Central Media hat krass gesigned in dem Bereich und Metal Blade ist dann auch gekommen.
Ja, muss man aber auch fairerweise sagen, dass da wirklich jede drittklassige Metalcore-Band. Ja, gut,
aber das ist halt bedingt, wenn du einen Trend lostrittst und die ganzen Label fangen an zu sein.
Ja, aber
da kommt die zweite, dritte Reihe halt zum Zug.
Ja,
ne?
Vollkommen richtig. Aber End of Days war ja damals nun mal was ganz anderes. Da konnte man jetzt nicht mit
diesen. Losgelöst von der Qualität jetzt.
Ja, genau, richtig. Ne? Aber da war halt eine Zeit. Boah, wenn man zurückdenkt, was war da hier für Bands hier? SLA Dying und
Niera, die auch bei Metal
Blade
waren.
Die haben auch wieder was Neues gemacht, ne? Oder?
Und die kamen von Life Force, glaube ich, auch, ne? Niera kam, glaube ich, von Life Force, glaube ich.
Ich glaube, Niera kam aus nix, ehrlich gesagt.
Ach, tatsächlich.
Okay. Kam aus Münster.
Also,
kam aus Münster, das ist auch der einzige, was
zu Niera, wenn wir da die Zeit noch haben, kurz.
Wir hatten ja Zeit, alles gut. Die
Tour, die Hell on Earth Tour, und wir kannten Niera jetzt ja auch noch. Und da hieß es dann damals in der Szene auch, ja, die haben irgendwie so ein 5-Song-Demo gehabt und direkt vom Metal Blade gesigned und wir natürlich so, ne, unser halbes Leben unterwegs gewesen auf der Straße und so, ja, die haben gar nicht hier Credibility, die sollen sich erstmal den Arsch abspielen und so, bevor die gesigned werden. Halt so ein bisschen mit der, im Nachhinein auch albern, ne, aber ehrlicherweise so ein bisschen mit der Attitüde da irgendwie hingegangen und dann mit denen ja auf Tour gewesen, ja, wirklich, also die geilsten Typen, die du dir nur vorstellen kannst, die Jungs, auch wirklich Vollblutmusiker mit Herz, die auch richtig was drauf haben, wie gesagt, auch nicht hundertprozentig meine Musik, aber richtig geil und die haben auch wirklich, um kurz zu machen, damals absolut zu Recht wurden die gesigned. Ja. Ne?
Also, weil die einfach gut waren. Ne?
Weil die einfach wirklich eine richtig gute Band, auch mega charismatisch, auch deswegen bis heute, die haben auch zwischendurch so lange Pausen gehabt, aber die haben, glaube ich, auf dem Wacken auch letzten Sommer gespielt, ne? Und, oder Vainstream, Headline, die teilweise halt immer noch in Münster.
Boah, krass.
Und die Leute, da kommen immer noch tausende Leute raus und sind total begeistert von denen. Ich habe auch zwei Jungs von denen, also ich treffe die regelmäßig, mit ein paar von denen schreibe ich dann auch noch WhatsApp. Also wirklich einfach super geile Jungs, die es verdient haben, um da noch einmal so kurz zu sagen.
Ja, okay.
Aber bei Metal Blade war damals ja auch, wenn ich mich recht erinnere, Born from Pain, Cataract oder Cataract, also die auch ein bisschen in die härtere Schiene ging und nicht dieses klassische Metalcore-Ding gemacht haben. So, ne? Ja, und ich glaube einfach so grundsätzlich hätten wir da nicht so schlecht reingepasst eventuell. Ne?
Das stimmt.
Ja, das stimmt. So, Hate Engines haben wir abgehakt. Ein bisschen ausschweifend an der Stelle. Dedicated. Wie viel haben wir? Dies guckt auf den Tacho.
Knappe anderthalb Stunden.
Ja, komm, ey, die Zeit haben wir, ist doch scheißegal. Oder?
Machen wir noch zwei drauf.
Ich richte mich nach euch.
Also ey, alles cool. Nein, wenn wir dich schon mal einmal hier haben, dann machen wir jetzt den Schwung rüber nach 2005, ne?
Genau.
Die Dedicated, ja.
2005 nach Dänemark.
Ja, nee, man muss dafür, glaube ich, erstmal ein bisschen eher anfangen. Wie gesagt, da ist der Olli eingestiegen, bin ich damals eingestiegen. Wir hatten den Proberaum noch anfänglich unter der Aula. Und dann haben wir angefangen mit Songwriting. Also ich kann mich da noch gut dran erinnern. Du hattest dann immer sehr viel, du hattest zu dem Zeitpunkt einen sehr hohen Output. Also da kann ich mich dran erinnern. Da war eigentlich so bei jeder Probe, dass du dann immer gekommen bist und werde ich nicht vergessen. Du warst dann immer so, dann lächeln, ne? Und so, ey, hör mal. Ich habe mal gespielt und ich habe das manchmal gar nicht verstanden, wo ich gedacht habe, was macht der denn da jetzt? Ah, okay. Ja, und dann, da war eine sehr intensive Zeit. Ja, weil du vorhin auch gesagt hast, faul. Also das hatte ich zumindest zu diesem Zeitpunkt alles andere als faul irgendwie in Erinnerung, weil ich fand, da war sehr viel Pfeffer einfach in der Band und kam gerade auch von dir und auch von Kevin. Frank, ja gut, Frank. Frank ist halt Frank. Ne? Schöne Grüße an der Stelle. Aber auch er hatte Pfeffer im Arsch zwischendurch. Ne? Alles gut. Ich war ein unheimlich hoher Output einfach, glaube ich, an Kreativität. Und das erste Riff, ich bin jetzt irgendwie da dran gekommen, was du mir vorgespielt hast, war, glaube ich, zweiter Song oder dritter Song auf der Dedicated, wie hieß er nochmal?
Nothing But Disgust müsste das sein.
Ja, der kam aber später.
Das Gast ist, glaube ich, der zweite, ne?
Ja, ich weiß das nicht mehr auf jeden Fall.
Oder dritte.
Oder vierte.
Oder letzte, genau. However. Auf jeden Fall war ich damals zu dem Zeitpunkt sehr erstaunt, weil ich gedacht habe so, boah, okay, jetzt wird die Nummer noch anders. Ja, weil ich hatte die Hate Anthems irgendwie im Kopf, ich hatte die Songs von der Hate Anthems irgendwie mir dann draufgepackt, beziehungsweise wir haben die dann zusammen geprobt, wir haben Shows gespielt.
Also... Ja. Nach dem Intro kommt Dedicated, dann kommt March of the Hollow.
March of the Hollow war das.
Das war ja dann mit dem Intro.
Ja, mit dem Lauf.
Ne? Ja, das ist ja am Anfang diese...
Ja, genau. Genau, das war, glaube ich, so dieses Riff, was du mir da gezeigt hast. Und da war ich schon so, aha, okay, gut, alles klar. Jetzt gibt es wieder eine Verschiebung, was ich wirklich super fand. Überhaupt gar keine Frage. Ey. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war wirklich sehr viel Kreativität dann einfach da. Ich glaube, dann hat man noch den Proberaumwechsel, ne, nach Oberhausen oder was, ne? Wobei der Raum, ich weiß nicht, ey, ich habe den jetzt nicht mehr so schön in Erinnerung.
Nee, war der auch nicht. Der Raum hat auch nicht so Spaß gemacht.
Der war echt Grütze. Ja, und dann war irgendwie eine ganze Zeit mit Shows und so weiter. Und dann habe ich, glaube ich, noch so gefühlt noch eine relativ intensive Phase, bevor wir ins Studio gegangen sind, nach Dänemark. Ich weiß gar nicht, wie kam denn überhaupt nochmal der Kontakt da zum Jakob Bredal zustande? Weil er war ja der...
War das nicht, dass der Frank beim Pressure Festival den kompletten Tag da bei denen im Tourbus verschwunden ist, hier als der mit Hatesphere unterwegs war, der Jakob. Total voll irgendwie am Ende von dem Festivaltag dann da aus dem Bus von denen gestiefelt ist.
Ich glaube, das ist auch mal passiert, weil der Frank die, glaube ich, als Band ziemlich geil fand.
Ja.
Die zweite Platte, die war der Wahnsinn.
Ja, aber hatte da, glaube ich, jetzt keinen Einfluss drauf. Also ich kann dir im Nachblick oder in der Rückschau gar nicht mehr genau sagen, warum wir beim Jakob gelandet sind. Ich weiß, der Jakob hat irgendwie davor oder danach, irgendwas hat er gemacht. Ich weiß nicht, ob das Zero Mentality war oder ob der mit Born from Pain auch irgendwas gemacht hatte oder so. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwie, Jakob Hatesfield war uns ein Begriff, dass der da halt irgendwie gute Sachen gemacht hat oder irgendwas vom Alvaran oder Machine Man Gott waren kurz vorher
aber
da.
Aber der hat auch, glaube ich, mit dem Tomatzen noch so ein paar Sachen auch zusammen gemacht, ne?
Ja, unsere CD auch.
Genau, ja, die ist ja nachher sagen. Auch nochmal abgemischt genau, worden. Ja.
Genau. Der hat, glaube ich, eigentlich alles zum Mastern, zum Tomatzen geschickt damals.
Genau. Ach, hat er immer alles dann
geschickt? Ja, nicht, okay. Ob jetzt immer, weiß ich nicht, aber ja. Auf jeden Fall ein paar Sachen. Ne, das weiß ich halt noch. Aber wie gesagt, wie wir wirklich auf den gekommen sind oder ob über Alvaran da schon der Kontakt bestand, weil irgendeine Alvaran-Band vorher da war, ich kann es dir gar nicht mehr so genau sagen.
Also ich glaube, mit nicht mehr. Machine Man Gut bist du, glaube ich, gar nicht so verkehrt gewesen. Ja, ich meine, da war was, ja, irgendwie sowas. Und ja, da sind wir da aufgeschlagen in Dänemark. Leider, wie gesagt, der Frank ist dann ausgefallen vorher, aber nichtsdestotrotz, also das Studio schmockig.
Ja, halt, ne?
So eine alte Scheune, ne?
Ich wollte gerade sagen, das war ja da vom Kollegen vom Jakob, hatten wir ja schon letztes Mal
uns
erinnert. Vom Günni, genau, oder Günner. der hatte da ja so einen alten Bauernhof oder so und dann die Scheune war dann halt als Studio eingerichtet.
Man muss dazu sagen, in dieser Scheune gab es kein Badezimmer, keine Toilette.
Nee, du musstest beim Günni zu Hause.
Für das kleine Geschäft bist du einfach hinten aufs Feld gegangen und für das große durftest du dann da ins Bauernhaus rein. Genau. Das Problem war, die Frau von dem, die hat im Homeoffice gearbeitet und der Schreibtisch war direkt neben der Tür vom Scheißhaus.
Ja.
Und das Haus war dann doch relativ hellhörig. Ich meine, wir sind einmal drüben auch essen gewesen mit denen.
Ja, genau. Mhm.
Aber, also die waren ja auch alle total cool, ne?
Ja,
aber,
die waren super.
Aber dann zur Toilette gehen wolltest du nicht.
Nee, das war unangenehm. Gerade für jemanden wie mich, der schon 1 bis 3 Mal am Tag sein Häufchen macht, war das schon nicht so angenehm. Ja,
das stimmt. Aber ich habe die Session echt, ich fand uns, wir waren schwer am Ball. Also ich glaube, jeder von uns wollte echt das Beste rausholen.
Ja, wir hatten damals ja auch wirklich intensiv geprobt. Wir mussten dann ja auch den Chris Bass, ich glaube eine Woche bevor wir dann ins Studio gegangen sind, also irgendwie nach Weihnachten stand dann fest, dass der Frank nicht spielen kann, haben wir mit dem Chris halt wirklich einige Sessions da gehabt, die wirklich intensiv und lang waren und entsprechend fit waren wir da, glaube ich, dann auch.
Ich glaube, mit dem Chris habe ich nur irgendwie 2 Tage oder 3 Tage vorher abends nur das Intro geschrieben.
Ja.
Irgendwie im Proberaum, da seid ihr dann, glaube ich, abgedackelt und da stand da irgendwie noch zur Debatte irgendwie mit einem Intro. Und da habe ich dann mit Chris noch irgendwie was zusammengedengelt. Ey, der war, also, heute unvorstellbar für mich tatsächlich, wo ich das einfach sagen muss, ey, ja. Aber damals hat es einfach funktioniert.
Ja.
Wir sind da aufgeschlagen und ich kann mich noch an das Gesicht von Jakob Bredal erinnern, als er gesehen hat, wie der Chris Bass angefangen hat, Schlagzeug zu spielen. Also der war auch, genau wie wir alle, zutiefst beeindruckt. Hm. Naja, weil der
das ist halt eine absolute Maschine, ne?
Ja, hat ja auch Erfahrung gehabt, da auch schon jahrelang halt.
Ja, klar.
Hat er vorher Nightingales gemacht.
Genau, hat er alles gemacht.
Auch so Drumjobs immer mal hier und da gemacht, ne?
Ja.
Ja, wie gesagt, schade, dass Frankie das nicht geschafft hat, die Aufnahmen zu machen. Hätte ich mir gewünscht. Ich glaube, das haben wir uns alle gewünscht.
Ja, klar.
Und aber nichtsdestotrotz ist das Produkt, was dann herausgekommen ist, da war eine sehr intensive und auch harte und auch wirklich nervenzehrende Angelegenheit da, weil ja keiner wollte sich da irgendwie gefühlt Olli Blöße geben. Ne? Wenn ich daran denke, wie der Olli da gesessen hat und versucht hat, seine Bassparts da auszuarbeiten und wirklich Stunden um Stunden um Stunden hat er dann da gesessen. Nee, der Ton passt nicht, da passt nicht. Und da war jeder von uns wirklich darauf erpicht, einfach das Beste dann rauszuholen. Und da ist, glaube ich, uns auch gelungen. Und das war so die eine Seite vom Studioaufenthalt, so die andere, die Party, wo wir da
in Aus
waren, mit dem Gitarristen von Ildispost. Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja, auch nur so. Also ich weiß, wir haben da irgendwie ein paar Leute getroffen. Der Jakob hat ja auch da irgendwie vorgestellt.
Ja, genau.
Ja, aber so alles in allem, also so Details habe ich da nicht mehr so richtig auf dem Schirm.
Ich kann mich daran erinnern, da war total geil. Da war der ich weiß nicht, zu dem damaligen Zeitpunkt schon, glaube ich, ehemalige Gitarrist von Ildispost. Und der war total nett. Ich habe mich mit dem unterhalten. Und wir haben uns dann, ich weiß gar nicht über welche Platte, haben uns dann unterhalten und ich habe dann nur gesagt, boah, ich finde die und die Scheibe total geil. Und dann hat er erzählt, wie war das nochmal, dass sie Geld bekommen haben für einen Studioaufenthalt, aber irgendwie anderweitig investiert haben und dann auf die Schnelle noch eine Platte schreiben mussten. Und dann hat er von Slayer von dem Live-Album, wie ist das nochmal?
Decade of Aggression.
Richtig, hat er das Songbook genommen und hat dann Riffs genommen, hat die dann verlangsamt, schneller gespielt, ja, gute Idee. Töne geändert. Sagt er, die ganze Platte ist eigentlich nur geklaut. Das war super, ey. Dann. Und da habe ich nur gedacht, so, ja, okay, ey, deswegen klingt die auch so gut wahrscheinlich. Ne? Aber ey, das sind so die Sachen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Und diese, ich weiß nicht, ob du noch, da weißt, die Hip-Hop-Band, die da gespielt hat an dem Abend, da war so eine, ja, von Madness, von Madness haben die Our House, haben die Aarhus, haben die auch ausgebaut.
Ja, ja,
und, der, sagst, ja. Und der Gitarrist von Illdisposed, der eine, ich weiß nicht, der Langhaarige da, keine Ahnung, der war ja mit denen auf der Bühne und hat dann noch ein paar Gitarrenparts dann noch gespielt. Das ist mir, so hängen geblieben.
Ja. Ich weiß nur noch, dass wir in der Zeit gerade so Hamburger Höhe unterwegs waren und immer wieder mit euch telefoniert und geschrieben haben, ja, kommt hier hin, hier ist voll die geile Hip-Hop-Party. Guck mal. Ja, wir sind auf dem Weg, wir brauchen noch 3-4 Stunden. Ja, ja, komm mal schnell, schnell. Ja. Ja, und als wir dann endlich da waren, ist kurz vorher Doro Pesch gegangen.
Ja, genau. Ja, weil die Doro, ja, ja, genau. Da haben wir uns ja letztens ja schon drüber unterhalten. Genau, über die Nummer, ja, da war wirklich super. Da war eine Freundin von Jakob, ne? Also von dem Tonhalli. Ja, wir waren dann im Studio und ja, gut, dazu muss man sagen, die Frau, die war auch, ich habe die auch so ein bisschen neu in Erinnerung und die war echt super nervig. Und du hast dann irgendwie zu der gesagt, die sieht aus wie Doro Pesch oder was, ne?
Ja, weil die auch immer rumgezockt hat. Und ich meinte, glaube ich, gar nicht mal so böse, wie die hat dann aufgefasst.
Also
hat.
Aber diese Aufgestanden gegangen.
Ja, die war irgendwie schwer deprimiert danach.
Warum, ey, Doro ist so nett. Nee, das waren so Sachen, ey, ganz ehrlich, das hat total Bock gemacht, ey. Und auch, ne, ich weiß doch noch, ich habe da auf der Couch gepennt, du irgendwie, ich glaube mit dem Olli da in so einem, keine Ahnung was, Doppelbett oder was, und dann dahinter, da war ja, ey, da war ja eigentlich eine Situation, die war ja, ich glaube, wir haben uns das ein bisschen anders ausgemalt.
Ja, deswegen, also das war auch echt, also eine schöne Sache auch im Studio natürlich, aber das war auch, ich war dann, glaube ich, die 14 Tage komplett da. Ihr habt dann immer so zwischendurch gewechselt.
Ja, ich musste irgendwann mal nach Hause.
Ja, genau, ja. Genau, ne? Und das war auch irgendwann, dann fängst du an, dir auf den Sack zu gehen, ne? Dann,
ja, klar,
dann kackt
normal.
Man sich auch mal an, dann trinkst du abends mal 3-4 Bier, um runterzukommen. Wie gesagt, dieser eine Abend in Aarhus war ganz nett, einfach um mal rauszukommen aus so einer Studioatmosphäre dann, ne? Weil, wie gesagt, dann ist ja auch nicht immer nur alles nur schön und Spaß. Nee. Manchmal ist es halt auch anstrengend, selbst wenn du nur aus Spaß und auch Hobby machst halt, ne?
Ja klar, wie gesagt, also da ist ja, es ist ja auch Arbeit, ne? Und das darf man ja auch nicht vergessen. Und das ist ja einfach auch so.
Waren das in der Summe 14 Tage?
Ich meine, dass ich ziemlich genau 2 Wochen da war, ja.
Ja, ich meine, es war tatsächlich 14 Tage.
Ja, 12 und 14 Tage.
Der Chris
Tage
war ja schon weg, als wir gekommen sind.
Der Chris war ja nur am Anfang da.
Der war ja nur schnell. Wie lange hat er eigentlich gebraucht für die Aufnahmen?
Zwei Tage.
Ja, dann habt ihr halt Gitarren. Als wir gekommen sind, waren die Gitarren, glaube ich, weitestgehend schon eingespielt, ne?
Hey, ich habe das Gefühl, als du gekommen bist, war doch eigentlich nur noch der Kevin dran. Da war doch nur noch Gesang, meine ich.
Ich wollte gerade sagen, wir waren so weit durch. Aber
ich meine auch.
Also Gitarren waren auf jeden Fall drin. Ja. Ich weiß, hat der Olli vor uns gespielt? Hat Olli als erstes eingespielt? Nee, als erstes hast du eingespielt.
Ja, ja.
Genau, erst war Chris, dann kamst du, dann
ich. Hätte mit Chris diese Dreckspur da halt eingespielt.
Ja, genau. Ne?
Die Pilotspur einfach, genau.
Genau, ja, ey, Wahnsinn. Aber wie gesagt, da waren aber auch echt lange Tage und kleines Studio und wie du schon gesagt hast, ey, da geht man sich ja zwangsläufig einfach auf den Sack, ey. Das ist ja ganz normal.
Ja, und auch der Jakob, wenn der dann halt meint, da geht, haben wir vorhin schon noch Spaß, das geht noch besser.
Ja.
Und so das Gefühl, dass boah, jetzt nach dem 30. Mal, nee, das ist gut so, wie es ist. Und
ja,
der
sagt,
nee, doch, du machst jetzt noch einmal, das wird besser. Mhm. Ja, irgendwann nervt dich da doch. Aber am Ende hat dann er letztlich recht gehabt, ne? Und das hat sich dann gelohnt.
Ja, das stimmt. Also mir ging da auch manchmal echt auf den Sack. Weil er hatte dann aber auch so eine, ich sag mal, latent penetrante Art.
Mhm.
Ne, wo ich mit umgehen kann, überhaupt gar keine Frage. Aber der war dann so immer, im Gegensatz vielleicht zu so einem Andy Klaassen, der das gefühlvoll und charmant rübergebracht hat, hat der Breda gesagt so, mach noch mal.
Ja.
Und du gesagt hast, oh, die schon wieder, ey. Noch mal. Aber der hat aber auch nicht gesagt, was scheiße war.
Ja, ja, ich hatte damals zum Beispiel, ich habe kurz vorher, weiß ich auch nicht das Schlauste, würde ich auch nicht nochmal machen, habe ich mir tatsächlich die ESP Viper, die Bariton, Gitarre zugelegt.
Ach, ja.
Die natürlich auch von der Seitenlage viel dickere Saiten und so. Also manche Sachen dann auch einfach viel mehr Kraft auch erfordert haben, wo ich dann echt im Studio teilweise auch echt kämpfen musste, gerade mit so ein paar schnelleren Sachen, die dann auch so vernünftig und sauber hinzukriegen, wie ich die vorher halt mit einer anderen Gitarre
spielen konnte. Bei Nothing But Disgust, das weiß ich noch. Da hast du den abgebrochen.
Ja, und da war der Bass schon auch wirklich von der Geschwindigkeit ordentlich dabei. Ne? Und also der Chris-Bass.
Ja, aber da haben wir alle geschluckt, ey.
Ja.
Aber da war ja das Schlimme, wir fanden das ja geil.
Ja, eben.
Der hat ja da eingespielt, so, boah, ist halt geil.
Ja, ja.
Der war ein geiles Tempo, super. Und da war natürlich er so blöd, wie man selber dann war. Ja, ach ja, scheiße.
Ich muss da ja auch noch was zuspielen. Genau.
Ja. Dann hast du auf einmal da gestanden, ey, wie blöd man, ey. Aber ey, das hat ja funktioniert. Ey. Aber wie du schon gesagt hast, ey, das war echt ein Stück harte Arbeit. Aber ich glaube, da am Ende des Tages, also wenn man sich die Dedicated heute anhört und da habe ich auch letztens auch, als wir da rumgetickert haben, auch gesagt, also die muss ich ja auch vor anderen Platten heute nicht mehr verstecken. Ne? Also da muss man ja auch ganz klar sagen. Ne? Ist jetzt kein Meilenstein geworden, um Gottes Willen, aber die muss ich vor keiner anderen Platte so gerade irgendwie verstecken aus dem Zeitraum, was da kam und ganz ehrlich.
Also ich finde, sowohl die Hate Anthems als auch die Dedicated, die sind beide gut gealtert. Du kannst sie beide immer nur gut hören. Ist natürlich auch bei mir, genauso wie bei euch ja auch, immer dann auch viel mit Erinnerungen verbunden, okay, wenn man das hört. Ne?
Komm, hau raus.
Was denn?
Sag es. Die Autofahrt.
Nein.
Bitte.
Nein, das wollen wir den komm, Hörern bitte nicht antun. Nee, komm,
also ey, ohne Scheiß, du kannst jetzt nicht Sachen zweimal anteasern. Und,
dann erzähl ich auch meine Rückfahrt. Mit deinem Golf.
Ja, was denn, mit stehenbleiben und keine Batterie mehr haben?
Ja, Mann, hör auf, ey. War das Golf 1 oder 2?
2 war das.
Ja, Gott, ey.
Komm, Stefan.
Wir beide, wir haben auf jeden Fall immer viel zu lachen gehabt. So, wir saßen ja so schräg hintereinander. Wir sind damals mit deinem Audi, was war das, 80? Mhm. 180, ne?
Ja.
Sind wir zurückgefahren. Dennis hatte ja meinen Wagen genommen.
Allerdings.
Welchen Grund hatte das?
Ich musste eher nach Hause.
Okay. Und wir sind da später angereist. Okay. Und ich weiß gar nicht, ist Dennis vorher bei dir mitgefahren?
Ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt.
Ey, ich weiß das auch nicht mehr.
Oder zwei Autos gefahren sind oder so, ich weiß es nicht. Echt.
Ich war auf jeden Fall nicht mehr im Auto da.
Chris zusammen und Chris ist dann vorher abgehauen oder irgendwie auf jeden Fall. Dennis wollte dann zurückfahren.
Ich musste.
Musste, hat meinen Wagen genommen und wir sind dann nachher in deinem zurückgefahren.
Genau.
Und Kevin hat vorne auf dem Beifahrersitz gesessen. Olli hat hinter dir gesessen, neben mir. Mhm. Und ich saß so schräg versetzt hinter dir. Und ich weiß nicht, was wir beide gefressen haben, aber.
Ich weiß noch genau.
Du weißt das noch genau. Ich weiß nur, was wir auf der Rückfahrt noch gefressen haben. On top, das weiß ich auch noch. Die scheiß Zwiebelringe.
Ich wollte gerade sagen, weil wir sind
aber,
ja
los. Aber wir haben ja vorher schon, wie sonst was, Gase abgesondert. Aber ich weiß nicht mehr, was wir vorher gegessen haben. Aber das Schlimme ist, wir hatten beide den übelsten Schiss und du konntest auch nicht sagen, ob es er oder ich war. Aber wenn ich hinten ihn hab grinsen sehen, dann wusste ich, der hat wieder eine Granate rausgehauen. Und andersrum hast du die beiden anderen. Kevin hing die ganze Zeit nur an offenem Fenster.
Also man muss sagen, das war im Januar, waren halt draußen eisige Temperaturen. Du konntest nicht mit offenem Fenster fahren. Und das stimmt, ich habe gelacht, wenn ich dran war. Aber ich habe dann immer nicht gelacht, wenn du dran warst, weil ich das dann schon ziemlich widerlich fand. Hatte aber das Gefühl, du hast dich umso mehr gefreut, wenn ich da wieder nachgelegt hatte. Also auch dann sehr, sehr postpubertär halt. Aber es war schon eine lustige Fahrt.
Wir haben echt Tränen gelacht. Am Schlimmsten. Ja, Tränen wahrscheinlich auch einfach nur geweint, weil es so gestunken hat.
Ja, weil es gebrannt hat in den Augen.
Das Schlimme war, wir haben dann irgendwo angehalten an der Raststätte. Da haben wir dann auch die Zwiebelringe übrigens geholt.
Macht auf jeden Fall
Sinn.
Nochmal nachzulegen.
Alle Türen aufgerissen, Auto komplett offen stehen gelassen.
Polsterung rausgeholt.
Um mal so ein bisschen wieder zu entlüften. Haben uns reingesetzt und ich weiß nicht, wer von uns beiden gerade Tür zu, gerade 2 Meter gefahren, ging wieder los, war der Geruch sofort wieder in der Karre drin.
Ja, krass. Auch traurig, dass das so eine der Erinnerungen ist, die nicht verloren geht. Ja,
da geht nicht verloren, natürlich nicht. Die Story ist aber auch absolut legendär. Da war dann erst, was du mir erzählt hast, als ich dein Auto wieder vorbeigebracht habe.
Und deine Rücktür war nicht so lustig?
Ach ja, Stefans Auto war eher schlecht als Rechner, um es mal so auszudrücken. Also der Wagen.
Ich hatte ein Batterieproblem.
Genau. Oh. Ich durfte nicht anhalten. Ich durfte den Wagen auch nicht ausmachen.
Also,
ich musste durchfahren.
Du warst ein schlechter Keanu Reeves in einem schlechten Speedfilm, also, oder was?
Ja, genau. So, und das Schlimmste war, ich bin abends losgefahren, weil ich morgens wieder arbeiten musste und hab's irgendwie auch vollkommen unterschätzt, den Weg alleine zu fahren. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer waren das? Er schlag mich tot. Ahaus.
700.
800. Ungefähr,
die durchballern ohne Pause ist doch mal eine Sage.
Ja, in Münster musste ich anhalten, sonst hätte ich nämlich Stefans Auto vollgeschissen. Da wäre dann einfach so gewesen. So, dann musste ich anhalten, hab den Wagen dann...
Du hast da generell so Probleme mit. Warst du nicht auch damals in dem im Kino alleine, wo du nach der Hälfte in der Pause aufs Klo musstest und dann die zweite Hälfte vom Film nicht mehr mitbekommen hast, weil du nicht mehr vom Klo gekommen bist?
Ach du, das ist mir öfter passiert. Da war, glaube ich, Dark Knight Rises oder so. Ja, ist egal. Naja, auf jeden Fall. Dann war Höhe Münster, da musste ich anhalten, weil er ging einfach nicht mehr. Und dann habe ich den Wagen laufen lassen. Wie das halt ist, weil ich durfte den ja nicht ausmachen, ne? Sonst wäre ich wahrscheinlich von Münster aus nie mehr nach Hause gekommen. Und dann wurde ich von der Polizei dann angesprochen. Und das war ziemlich geil. Weil der Polizist meinte dann zu mir, also das Auto dann so die ganze Zeit laufen zu lassen, wäre irgendwie taktisch relativ unklug. Zum einen könnte das der den mal klauen, während ich dann am Kacken bin. Ne? Und zum anderen ist das auch Umweltverschmutzung. Ne? Und dann hat er mich gefragt, wo ich denn herkäme. Und habe ich gesagt, ja, ich komme jetzt hier von da hinten, Dänemark. Ja, was haben Sie denn da gemacht? Ich sage, ihr habt da Musik gemacht. Zeigen Sie mal. Da habe ich den Kofferraum aufgemacht und da war dann mal Mesa Boogie Triple Rectifier. Und ich weiß nicht, ich glaube, eine Gitarrenbox hatte ich, glaube ich, auch noch irgendwie da drin. Hm. Und Dinge diverse. Und der Typ dann mit seiner Lampe und sagt, oh, der Triple Rectifier. Oh, den hatte ich auch mal. Schöne Weiterfahrt. So, ey, hab ich auch noch gedacht. Okay, alles klar, okay, danke.
Nee, und dann hast genau den einzigen richtigen Polizisten erwischt.
Genau, ne? Den Moment, den einzig richtigen Typen da erwischt. Ich glaube, ansonsten hätten die mir noch irgendwie einen Strick daraus gedreht, weil er meinte, ey, Pause muss man machen, ne? Und dann bitte das Auto ausstellen und nicht übermüdet durch die Gegend fahren. Also ich glaube, andere Polizisten, die wären da ein bisschen energischer gewesen, aber der Typ hat dann nur gesagt, ey komm, nimm deine Klamotten, fahr nach Hause, fertig. Alles Dacko. Ja, ja. Ja, der hat dann auch noch gefragt, wie die Band heißt. Habe ich dem dann noch gesagt, na, dann guck ich mal, wenn der Release kommt. Ne? Also das war so meine Erinnerung da dran. Und dann habe ich zu Hause angehalten, habe dann Wagen ausgemacht, habe den Schlüssel weggetan und habe gedacht so, boah, Alter, das Ding packe ich nie wieder an. Das war schon echt nicht schlecht, ey.
Das Auto brauchte eine neue Batterie, danach war alles gut.
Ja, du, die kann ich aber nie nachts auf der Autobahn besorgen, ey, I'm sorry. Nee,
aber das konnte ich auf der Hinfahrt auch noch nicht einschätzen. Ja. Das ist halt wie bei Batterien so üblich, die Kälte,
ja.
Die dann halt irgendwann sagt, jetzt habe ich
keine Lust. Die sagen dir nicht mehr. 3 Wochen vorher Bescheid, dass in 3 Wochen kaputt gehen. Ne?
Genau, nein,
und auf der Fahrt dahin. Dänemark,
und,
ey.
Ja, und da in Dänemark war richtig kalt, als wir da waren.
Ja, ja. Auch Orkan und alles.
Ja, ja, da war richtig was los.
Und das Schöne ist ja, als wir damals in dem Alter oftmals unterwegs waren mit Bands, da hat es ja auch einfach aus finanziellen Gründen Autos, wo du auch nicht wusstest, kommst du an oder nicht. Halt. Ja, ja. Ja, das war so immer ein bisschen Abenteuerausflug und gut ist. So, ne?
Ja, aber das hatte Charme.
Ja, eben.
Deswegen, hat ey, das hatte einfach Charme. Da war der scheißegal, da wärst halt liegen geblieben. Ne? Und ganz ehrlich, ey, mit deinem Auto da wäre ich liegen geblieben, ne? Wäre mir doch egal gewesen. Im Notfall hätte ich, dann wäre ich auf die Gitarrenbox nach Hause gerollt. Ne? Wäre mir auch da tatsächlich Latte gewesen. Aber nein, war super. War richtig schön, ey.
Ja, aber schöne Erinnerungen, auch so, wenn man jetzt drüber redet. Ne? War,
auf jeden Fall.
War eine geile Zeit.
Auf jeden Fall, ja.
Definitiv.
So, aber eine... halt schon krass lange her.
Ja, ja. Wie gesagt, 18, 20 Jahre. Ne? Auf jeden Fall.
Boah, sollen wir noch 2 Fragen machen und dann, ich glaube, wir haben auch langsam all unser Pulver verschossen, oder? Ich merke, ich bin...
Mein Vorschlag wäre, wir machen jetzt eine Frage, dann machen wir kurz Pause, weil habt ihr alle eure Songs vorbereitet für die Playlist?
Ja, natürlich nicht.
Ja, ich auch nicht.
Ja, siehste.
Hat dir wahrscheinlich auch keiner gesagt, ne?
Nein.
Na gut, okay.
Na, natürlich.
Dann machen wir auf jeden Fall nach der Frage eine Pause und kommen total vorbereitet wieder.
Juhu.
So, also wir haben die Wahl zwischen Led Zeppelin, Doom Metal oder Iron Maiden.
Ach, versuchen wir mal Doom.
Okay. Poser, Fan oder Scientist?
Scientist.
Nee, Fan.
Nee.
Fan, okay. Wer war der erste Sänger der einflussreichen Doom-Metal-Band St. Vitus? Scott Reeder oder Scott Regers?
Oh, ja.
Der Zweitere.
Nicht schlecht. Mhm. Das ist richtig. Der wurde später durch Scott Weinrich ersetzt. Reeder hingegen war Bassist der einflussreichen Wüstenrockband Caius. Scientist hätte ich auch noch hingekriegt.
Sag mal.
In welcher Grindcore-Band sang Cathedral-Sänger
Lee Dorian?
Ja.
Napalm Death.
Richtig.
Ja, natürlich.
So, Pause.
Alles klar, danke. So, da sind wir wieder. Ja, guck mich nicht so doof an jetzt, Alter. Der Nils wollte gerade den Anfang machen, oder?
Ja, alles gut.
Alles gut, okay. Alles Playlist. Gut. Wer möchte anfangen?
Du.
Ich. Ah, nee.
Ja.
Was?
Doch.
Wer?
Ha.
Oh. Ich. Oh. Okay, aktuell hätte ich gerne von der Band Katatonia den Song Birds. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil der arschgeil ist.
Punkt.
Und, ja, da akzeptiere ich auch keine andere Meinung tatsächlich. All-Time-Favorite habe ich mir von rausgesucht, habe ich jetzt gerade wieder vergessen. Deswegen würde ich einmal noch mal kurz an Stefan weitergeben.
Ja, eigentlich fängt man,
nein, der Gast kommt zum Schluss. Der Beste kommt immer
zum Schluss. Okay, wir gehen den Uhrzeigersinn.
Dann was Aktuelles würde ich von der Band Dream Widow. Das ist ja so diese Pseudo Foo Fighters
Metal Band,
die die gemacht haben für den Studio 666 Film, würde ich den Song Cold nehmen. Mhm. Und All-Time Favorite würde ich Skinless The Optimist nehmen.
Mir ist auch gerade wieder eingefallen, mein All-Time-Favorite wäre von der Band Motley Crue, Kickstart My Heart.
Ist das dein Ernst?
Das ist mein voller Ernst.
Okay, okay.
Bei der, also ganz ehrlich, ne?
Mega Song.
Ja? Ja, da geht die Buchse auf. Ist einfach so.
Mit Fisch in der Hand. So. ja, ich muss mal zwei aktuellere Songs dazu packen. Extra für Stefan habe ich mir gesagt, ich nehme mal wieder was gut Produziertes auf jeden Fall. Von der aktuellen Order of Nosferat, von der Vampiric Wrath Unleashed. Unleashed. Oh, peinlich. Der dritte Song ist der Titelsong Vampiric Wrath Unleashed. Und ist was Feines, Feines, Klingendes, nach Mid-90ern, leicht im Keyboard-Teppich. Ein Traum. Zweiter also
für
Song.
Für mich was zum Skippen, sagst du.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Zweiter Song ist bedingt älter, von 2019, von dem Album Emanations of Desolation, Sun Worship, Void Conqueror. Zweiter Song.
Ich sag ja. Ich hab dir nur nicht zugehört, alles cool.
Sorry, ich war jetzt gerade raus.
Solltest du auf jeden Fall
rein. Von hinten durch den Niesen gesagt hast, hab ich gesagt, okay, schick mir nachher mal den Link, ey.
So sei es.
Bestimmt geil. So, jetzt kommt zum Schluss, Thorsten.
Ja, als All-Time-Favorite oder einer der All-Time-Favorites würde ich sagen Machine Head Davidian. Haben wir auch mit End of Days in Bezug, haben wir nämlich früher des Öfteren mal live gecovert. Als aktuelleren Song würde ich tatsächlich nehmen von der Band Arcspire aus Vancouver. Schönen technischen Death Metal vom letzten Album Bleeds of Future, letztes Jahr rausgekommen, den Song Drone Corps Aviator. Gibt's auch ein ganz nettes Video
zu. Ich wollte gerade sagen, das ist hammergeil.
Ja, ja.
Bist das ist echt ganz gut. Bist du im Turok, wenn ihr jetzt spielen im März?
Ich denke. Ein Tag später ist ja auch Creator in Essen. Mhm. Da wird also ein, nicht so richtig entspanntes Wochenende und deswegen, ich überlege noch, wo ich tatsächlich hingehe und wie und so, aber ich habe es eigentlich vor, ja.
Ja.
Ja, das also meine beiden.
Wunderbar.
Genau. Und dann final müssen wir noch überlegen, dass wir noch einen End-of-Days-Song noch mit draufpacken.
Mhm.
Und ich glaube, das eins ist welches Album?
Ist
nur die Dedicated Online. Ja.
Ja. Okay.
Ist davon ein Song, wo du sagen würdest, den sollte man draufpacken?
Boah, ich würde eigentlich sagen den ersten, allerdings weil er ja eigentlich die Hate and Sims so als Hauptalbum genommen hat, dann würde ich sagen Unbreakable, der ist auf beiden Scheiben drauf, dann lass uns Unbreakable nehmen.
Alles klar, packen wir drauf.
Okay. Thorsten, vielen lieben Dank, dass du da warst.
Sehr gerne, hat mich echt gefreut, hat Spaß gemacht.
Ja. Cool, danke für das Gespräch, uns hat es auch Freude gemacht auf jeden Fall und ich hoffe, man sieht sich demnächst mal bei einem Arcspire-Konzert oder Creator oder was auch immer. Ey, ganz ehrlich, aber wenn ich bei Arcspire war, danach habe ich so einen Brainfuck, da kann ich 30 Wochen nichts mehr machen. Ey. Ehrlich, Wahnsinn. Geil, Mann.
Ja, jo, alles klar. Also, vielen Dank.
Tschüss in die Runde.
Danke jedenfalls.
Genau. Tschüsschen mit Küsschen.
Tschüss. Tschüss dann.
Ciao.
Tschüsseldorf.
Ach, bitte.